Also, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Bücherfeiern, dem Podcast für alle, die Bücher lieben, die an keiner Buchhandlung vorbeikommen, ohne hineinzugehen, die am liebsten mal dort übernachten möchten, die ans Meer fahren mit einem Koffer voller Bücher und mindestens mit zwei, vielleicht sogar mit drei Koffern zurückkommen. Dazu gehöre nämlich ich, mein Name ist Ursula Kollrith, kurz Usch, und ich habe einen großartigen Gast heute eingeladen, eine ganz, ganz wunderbare Kollegin und Frau. Und eine Granate, würde ich sagen. Also eine ganz, ganz wunderbare Gesprächspartnerin. Stellt euch schon mal einen Tee bereit oder einen Kaffee oder einen Sekt, was ihr möchtet, um mit uns mit den Büchern zu feiern und mit uns beiden. Denn wir sind, haben wir gerade festgestellt, wussten wir vorher schon, zwei Quatschtanten. Und das kann ein bisschen Überlängen heute haben. Deswegen macht's euch gemütlich oder nehmt euch ganz viel Wäsche zum Bügeln dazu, was ihr so macht beim Podcast hören. Denn ich begrüße jetzt hier die großartige Anne Siegel. Hallo Anne.
Hallo, guten Tag.
Stell dich
Ich
mal
wollte
ganz.
noch mal kurz, Menschen können auch schweißen nebenbei. Also, ich habe eine gute Bekannte, die ist eine sogenannte Makerin. Und statt Bügelbrett wollte ich noch mal empfehlen, Laura und ihre Flex.
Laura Kampf.
Ja, genau, ja.
Deren Podcast höre ich auch sehr gern. Rabe und Kampf habe ich, glaube ich, auch schon mal hier verlinkt und empfohlen. Und ich mache dabei eigentlich Küchenarbeit ganz gerne.
Okay.
Spülen und kochen und sowas. Also, ihr müsst euch nicht hinsetzen, macht euch, wie es braucht. Ja, hallo Anne, ich bin ganz glücklich, dass du da bist. Ich habe mir in der Tat jetzt wirklich hier so ein paar Notizen gemacht, weil du so viele Sachen, man muss so viele Sachen über dich sagen, wenn man dich vorstellen möchte. Bei manchen sagt man, ich begrüße die Autorin sowieso. Bei dir muss man sagen, ich begrüße Anne Siegel, die Hörfunkredakteurin, die Dokumentarfilmerin, die Autorin für Comedians und Fernsehen, das Landkind mit Fernweh, Host eines eigenen tollen Meditationspodcasts, Feines Bewusstsein, eine großartige Geschichtenerzählerin, Geschichtenentdeckerin, Geschichtenfinderin und Bestsellerautorin. Habe ich was vergessen, Anne?
Nee, danke. Das war schon einiges. Also das mit der Comedy-Autorin ist nicht mehr aktuell. Ich habe aber tatsächlich gestern gesagt, ach, wie schade, dass ich nicht mehr für diverse, also ich habe früher unter anderem für 7 Tage, 7 Köpfe geschrieben und Blond am Freitag, genau, ist schon so lange her, dass ich sogar die Namen mir nochmal durchrieseln lassen muss. Ich sah die Inauguration des neuen Präsidenten in den USA. Und da kommt bei mir natürlich dazu, dass ich, nachdem ich für Comedy geschrieben habe, für das deutsche Unterhaltungsfernsehen einige Jahre in die USA gegangen bin und eine Zeit in San Francisco lebte und dort tatsächlich ja auch mein Dokumentarfilmerinnensein ganz anders leben konnte. Und ich stellte mir also vor, wie Familie Trump über die Gangway geht und wie ich den Sketch schreibe, wie die Kinder sich immer von der Gangway schubsen. Und es war der erste Moment seit langer Zeit, wo ich ein bisschen traurig war, dass ich nicht mehr für Comedy schreibe. Aber natürlich hat man ja immer noch das Herz dafür und fürs Kabarettistische. Und ich kann tatsächlich sagen, das war etwas, was ich damals überhaupt nicht ahnen konnte. Mir hat das tatsächlich geholfen, heute meine Literatur-Stand-ups auf der Bühne zu machen. Also ich habe mir das selber gar nicht klar gemacht, denn ich habe damals auch für Kabarettistinnen eben auch geschrieben und habe immer großen Wert darauf gelegt, dass ich nicht auf die Bühne gehe. Und warum muss ich im Nachhinein sagen, echt ein bisschen arrogant dabei, weil ich sagte, das war sehr gut, aber wenn du bei dem Sketch mal lieber von links nach rechts auf die Bühne gehst. Und heute stehe ich da manchmal selber und denke so, oh Gott, so viel. Also ich finde es immer großartig. Es sind immer die schönsten Momente in meinem Leben und das auf der Bühne stehen und Leuten Geschichten frei vortragen. Das kommt für mich, ist es fast gleich auf mit dem Bücherschreiben, was ich ja auch sehr liebe. In der zweiten Lesung in der Tat, und das ist dann schon 810 Lesungen her von 9 Jahren, da kam plötzlich eine Rampensau aus mir raus, von der ich wirklich nichts wusste. Mir war nicht klar, dass ich auch große Lust habe, selber auf der Bühne zu stehen und nicht nur für andere zu schreiben. Also ja, deshalb die Comedy-Autorin, lange Rede, kurzer Sinn, das bin ich nicht mehr, aber ich habe das, glaube ich, in irgendeiner Weise transformiert.
Und sie steckt in dir, glaube ich, trotzdem auch das Unterhaltungsmoment auf jeden Fall. Dazu muss man sagen, dass deine Lesungen, wer noch nicht da war, sollte es unbedingt nachholen oder vielleicht gibt es auch online jetzt Möglichkeiten, dich zu sehen. Das sind wirklich Stand-up-Lesungen und keine klassischen Wasserglas-Lesungen. Also es wird sich, glaube ich, niemand jemals gelangweilt haben auf einer Lesung von dir und wird sich auch niemand langweilen. Aber wir müssen jetzt erstmal anstoßen, Anne. Und zwar gibt es hier so ein Ritual. Es ist die dritte Folge, aber es ist trotzdem schon ein Ritual. Wir müssen anstoßen und zwar machen wir das. mit Darjeeling First Flush hast du dir gewünscht. Und kannst uns vielleicht gleich noch sagen, warum? Ich habe hier eine ganz schicke Tasse, siehst du das? Wir nehmen natürlich per Video auf, obwohl wir uns hier zwischen Köln und Bonn...
Ist das eine Buchmessentasse?
Das ist eine Buchmessentasse.
Ja, okay, schön. Ja.
Und die habe ich jetzt extra ausgegraben. Erstens trinke ich überhaupt gerne aus der und zweitens, weil wir uns auf der Buchmesse kennengelernt haben. Und zwar an einem Stand, an dem wir beide gearbeitet haben, wo wir beide Kontakte hatten zu einem Verlag und Anne kam auf diesen Stand und die Sonne ging auf. Es war auf einmal ein Leben in der Bude, was natürlich auf der Buchmesse generell oft der Fall ist, aber das Gegenteil von tröge war auf einmal an diesem Stand unterwegs und deswegen, ihr werdet das gleich merken, das transportiert sich auf jeden Fall auch per Audio.
Was, oh, wow,
für eine wunderbare, strahlende, sonnige Person bist. Also jetzt trinken Dankeschön. Wir hier mal kurze Trinkpause.
Ja, ich, also alle Hörer verpassen jetzt meinen mein Lagerfeld-Moment, denn ich trinke meinen Darjeeling oder meinen Tee aus einem Kristallglas. Karl Lagerfeld hat ja immer Kristallgläser mitgenommen. So crazy bin ich noch nicht. Aber ich trinke Tee am liebsten aus Gläsern.
Ganz schick, das gefällt mir sehr gut. Ich war ja lange in St. Petersburg, da trinkt man auch Tee aus Gläsern.
Ah, ja, ich habe im letzten Jahr sehr viel Instagram live gemacht und da musste ich aber jedes Mal aufs Neue sagen, dass das hier kein Whisky im Glas ist. Denn sowas Braunes in einem Kristallglas, das deuten die Leute sofort, das sei vielleicht irgend so ein Whisky oder so. Also es, genau, um die Frage auch nochmal zu beantworten, es handelt sich um einen Darjeeling FTG FOP1 First Flush aus dem Okaiti-Tal. Und auf den hat mich Undine Schwanecke, meine Teehändlerin, gebracht, die einen wunderschönen kleinen Teeladen hat in der Breitestraße in Köln. Und Undine ist, glaube ich, ähnlich quirlig wie ich. Und sie liest immer meine Bücher und wir sprechen über Bücher, wenn ich Tee kaufe. Und sie ist auch immer neugierig und manchmal fragt sie auch, an was arbeiten Sie denn? Los, erzählen Sie doch schon mal. Ja, also ich finde, wir müssen uns auch mal, sie und ich müssten uns nach so viel Tee, der in meine ja jetzt 8 veröffentlichten und fast 10 geschriebenen Bücher floss, müssten wir eigentlich auch mal uns duzen, sie und ich. Ja, und ich trinke tatsächlich sonst morgens eine Tasse Kaffee und dann Tee. Und heute habe ich den Kaffee weggelassen, denn heute ist mein, ich habe 10 Tage Heilfasten gemacht. Also heute ist eigentlich Tag 11. Ich werde nach diesem Gespräch mein Fastenbrechen mit einem sehr tollen Rosenapfel machen, auf den ich mich schon freue.
Na wunderbar, dann ist ja heute doppelt Festtag sozusagen. Also ich freue mich ganz besonders, dass du hier bist. Wir haben ganz viel zu erzählen. Wir haben natürlich beide auch tolle Bücher mitgebracht. Da freue ich mich auch besonders drauf. Aber ich fange an mit einer, ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, aber ich muss einfach anfangen mit einer ganz großen Frage. Ich habe ein Interview mit dir gehört und du hast da ganz wunderbar erzählt, dass die Geschichten dich immer finden.
Ja, und
das hat mich in dem Moment sehr berührt, weil man als Autorin ja oft unterwegs ist und denkt, ist das das richtige Thema? Was will der Autor damit sagen? Was will die Autorin damit sagen? Was treibt mich um? Was will ich mit den Menschen teilen und so weiter? Und das hat mich sehr berührt in dem Moment, als du sagtest, ach, eigentlich musst du da gar nicht drüber nachdenken, die Geschichten finden dich. Und jetzt wollte ich eine ganz große Frage stellen, und zwar, wie hat dich das Schreiben gefunden und wie hat dich Island gefunden? Ich hoffe, das passt in diese kleine Folge hinein.
Ja.
Schreiben und Island.
Ja, ich versuche das dann einfach mal abzukürzen, liebe Usch. Also die Kurzform. Die Kurzform, aber eben tatsächlich das, was passiert ist, ist, dass ich vor 10 Jahren auf einem Frauenfilmfestival war in Deutschland. Ich war dort eingeladen mit einem Film, den ich in den USA gedreht habe. Also ich habe damals in San Francisco gelebt und das Festival war vorbei. Wir wollten alle zurückfliegen und dann kam die Aschewolke des Eyjafjallajökull. So schön, dass ich Mikro habe, weil ich kann noch mal kurz diesen schönen isländischen laut sagen, weil die bilden manchmal mit Spucke im Zahn so ganz schöne Worte. Und tatsächlich dieser Eyjafjallajökull, der hing, also die Aschewolke hing über uns und wir konnten nicht zurück in die USA fliegen. Das heißt, wir, das waren 3 Regisseurinnen aus New York und ich. Und eine dieser Regisseurinnen war und ist die Isländerin Greta Olafsdottir. Greta ist Teil von Bless Bless Film in New York und wir hatten 5 wahnsinnig tolle Tage, ehrlich gesagt. Also es zeigte auch wieder mal, ich alte Protestantin, die immer sehr stringent arbeitet und fleißig, ja auch immer schon ihr Leben lang mit allen Projekten, mit Deadlines, Ich habe gemerkt, dass dieses Loslassen eine unglaublich gute Form ist, um Themen zu finden. Ich glaube, es war Tag 2 oder 3. Wir hatten ja alle keine Pläne. Wir wussten nicht, wann kann man wieder fliegen. Genau. Und ein bisschen schlechtgewissig hat uns dann an einem Abend auch die damalige Festivalleiterin eingeladen zum Essen und erzählte so aus so einer Laune heraus, also da saßen Filmproduzenten und AutorInnen und RegisseurInnen sozusagen am Tisch und eben die Festivalfrau und ihr Mann. Und dann sagte sie mal so irgendwie mitten beim Essen, ja, also ich war ja mal ein Jahr in Island und habe da an einer Fischfabrik gearbeitet, früher als Studentin, also 70er Jahre lange her oder frühe 80er. Und dann sagte sie diesen Satz, und immer wenn ich ins Hochland ging, traf ich alte deutsche Frauen. Und ich kann sagen, dass mein Körper die Geschichten oft viel schneller begreift als ich. Also immer, auch im Journalismus ist das so, wenn ich ein gutes Thema finde, dann ist mein Körper schneller als mein Hirn, dann bekomme ich eine Gänsehaut. Und ich kriegte eine Wahnsinnsgänsehaut, als sie diesen Satz gesagt hat und sagte, stopp, kannst du das nochmal sagen? Und sie wiederholte diesen Satz. Ich unterhielt mich gerade mit meinem Nebenmann am Tisch. Und dann Greta saß neben mir und sagte dann so ein bisschen schnodderig isländisch, ja, ganz Island ist voll mit deutschen Frauen. Und ich so, was? Warum wissen wir das nicht? Und ihre erste Reaktion war, ja, dann änder das gefälligst, Anne Siegel. Und ich erfuhr an diesem Abend also, dass also nahezu 500 Frauen in den Jahren 1949 bis 51 aus Deutschland nach Island gegangen waren. Damals wusste ich noch nicht, dass das die ersten Frauen waren, die tatsächlich übrigens nach dem Krieg überhaupt ausreisen durften aus Deutschland, die auch die ersten Frauen waren, die einen Reisepass bekommen haben übrigens. Wahnsinn. Das gab es damals gar nicht, ja. Weiß man ja nicht als Nachgeborene. Und tatsächlich wollte ich erst einen Dokumentarfilm darüber machen und dann habe ich das Angebot eines Verlages bekommen, die wussten, dass ich ein sehr erfolgreiches Buch geghostwritet hatte vorher. Und die haben mich sozusagen, nein, nicht erpresst, aber gesagt, ja, wir wissen, wie du schreiben kannst. Also weißt du denn gar nicht, dass im nächsten Jahr Island Thema bei der Buchmesse ist? Und das gab den Anstoß. Dann sagten die, naja, also ihren Film können sie ja immer noch mal machen. Machen sie mal erst, wenn sie erst mal das Buch machen. Und da ich schon wirklich 2 Bücher geghostwritet hatte, das aber nicht wirklich auf dem Schirm hatte, und es waren nie meine eigenen Stoffe, die habe ich also tatsächlich immer nur ja auch für andere transformiert, mit deren Sprache oder Zungenschlag, ja, habe ich dann begonnen zu recherchieren und daraus wurde, ja, ich würde mal heute sagen, ein handfester Bestseller, Frauen, Fische, Fjorde.
Und auf jeden Fall, ja.
Ja, das war auch eine sehr anstrengende Recherche, denn diese Frauen hatten, das wusste ich auch vorher nicht, nie über ihre Geschichte gesprochen. Und ich wurde wirklich tief, tief reingezogen. Ich habe übrigens eine Ausbildung als Familientherapeutin. Ich habe immer ganz bisschen großkotzig gesagt, ja, aber ich habe das nie praktiziert. Aber ich habe im Journalismus immer gemerkt, dass das sehr viel macht in meinen Interviews. Ich habe mich auch als Journalistin sowohl beim Fernsehen als auch beim Radio immer am liebsten mit biografischen Stoffen befasst. Das ist sogar, ich zeichne sehr viel. Irgendjemand hat mal gesagt, also als der liebe Gott die Talente verteilt hat, da hast du dich aber öfter in der Schlange angestellt. Ja, habe ich. Ich zeichne wahnsinnig gern und tatsächlich ist es so, dass ich selbst beim Zeichnen am liebsten Porträts zeichne. Also mich interessiert nicht so sehr wie Menschen und ich liebe auch Menschen sehr. Ja. Und so wurde ich eine Schriftstellerin. Also als das Buch dann so erfolgreich war, kriegte ich wahnsinnig schnell Angebote von anderen Verlagen und dann kam eins zum anderen. Ja, und heute bin ich sehr glücklich bei Piper.
Also ihr merkt, wir als Leserinnen sind natürlich auch sehr glücklich, dass die Frauenfische Fjörde hat dann auch noch einen Nachfolger bekommen, nämlich Wo die wilden Frauen wohnen. Das ist 2020 jetzt auch erschienen, oder?
Ja, Nachfolger nicht wirklich, was mir auch nicht klar war, als ich das geschrieben habe. Also so wie ich übrigens auch nie für irgendwen Spezielles schreibe. Also in meinen Lesungen sind in der Regel die Jüngsten so circa 13, 14 und die Ältesten sind dann, ja, ein bisschen älter, 85 vielleicht. Ich glaube, ich hatte auch mal weit über 90-Jährige in meinen Lesungen, aber da sitzen alles. Da sitzen Frauen, Männer und jeden Alters. Ich habe nie irgendwie angefangen, ich schreibe jetzt für den. Also wahrscheinlich wäre es für mich schwer, ein Kinderbuch zu schreiben. Das wäre eine tolle Übung. Aber tatsächlich war mir damals nicht klar, dass ich aus Versehen auch einen Reiseführer geschrieben habe, denn plötzlich fingen Leute an, mit diesem Buch durch Island zu reisen. Ich wollte ja selber auch etwas herausfinden. Also, dass ich Bücher schreibe, tatsächlich mache ich das nicht, weil ich meine, ich wäre so schlau, sondern Bücher schreiben hilft mir, die Welt besser zu verstehen. Und ich habe tatsächlich ja den großen Luxus, durch das, was ich vorher auch gemacht habe, sagen zu können, ich kann mir aussuchen, ich habe eine Geschichte und wie erzählt sie sich am besten? Und danach wähle ich tatsächlich das Medium. Aber ja, das Bücherschreiben hat mich so gepackt in einem Maße, weil es natürlich auch eine Möglichkeit ist, Dinge nochmal viel, viel mehr zu vertiefen und ja, auch Menschen letztlich näher zu kommen. Und das ist lustig. Ich habe wirklich vorletztes Jahr habe ich eine große Lesereise gemacht durch Island und da lernte ich sehr weit oben im Norden, also an der Arktis sozusagen, also im arktischen Kreis nennt man das dort, Arctic Circle, lernte ich eine Frau aus einem ganz kleinen Ort mit 110 Einwohnern kennen. Wahrscheinlich wohnen da inzwischen sowieso nur noch 80. Und Kristbjörg erzählte mir dann in sehr schlechtem Englisch, dass sie auf mein Buch aufmerksam wurde, weil zwei Schweizer mit Frauenfische Fjorde, mit dieser National Geographic von Malik, dieser gelben Edition, ja, auf dem Friedhof in Kopaskär standen. Und sie hat dann gesagt, ob sie ihnen helfen könnte. Und dann sagte dieses Schweizer Ehepaar, ja, sie würden gerade die Gräber von Stebbi und Hildur suchen, die in meinem Buch vorkommen. Und das ist natürlich völlig absurd. Sie hatte von dem Buch noch nie gehört. Und dann haben wir auch eben Lesungen auf Isländisch aus dem Buch gemacht. Und das fand ich ganz wunderbar, denn die besuchen sich inzwischen gegenseitig. Da ist also eine ganz große Freundschaft draus entstanden. Und ja, mich freut immer wahnsinnig, wenn Menschen erzählen, was meine Bücher auch auslösen. Also das ist sozusagen eine Geschichte, so wie ich das auch liebe, wenn Menschen manchmal, auch gerade bei Frauenfische Fjorde oder von meinem ersten Roman, so ein ganz zerfleddertes Exemplar bei Lesungen mit bringen und dann eben beim Signieren in der Reihe stehen. Und genau. Ich also muss vielleicht auch der Welt nochmal sagen, dass ich das total liebe, weil ich finde das ganz hinreißend. Viele sind dann etwas beschämt und sagen, ja, aber ich habe das hier nicht gekauft beim Buchladen, der zur Lesung gehört. Und dann sage ich immer, nein, das liebe ich total. Dann erzählen sie, ja, das habe ich ja mal von meiner Tante gekriegt, das hat meine Mutter gelesen. Und das ist so toll, die Seiten sind dann schon zerfleddert. Und ich sehe einfach, dass dieses Buch ja, ihr ganzes Leben, also oder ein Teil dieser Strecke, der Lebensstrecke Menschen begleitet und das beglückt mich total.
Das finde ich auch sehr schön an Büchern. Ich finde auch, Bücher sind ja wirklich Gebrauchsgegenstände. Es gibt zum Beispiel, mein Mann ist da immer sehr pingelig, da darf kein Knick dran und wehe, da ist irgendwie was angeknuppt oder so. Das finde ich gar nicht so schlimm. Also ich schreibe mir auch rein, ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich schreibe mir auch rein. Ich habe mir auch schon, wenn ich gar keinen Stift und so zur Hand hatte, wirklich auch schon mal ein Eselsohr reingemacht, auch wenn es jetzt nicht so schön ist. Aber ich finde dieses Zerlebte von Büchern und dass wir die mitnehmen, dass die uns begleiten im Leben, das finde ich wirklich ein ganz großer Schatz. Und ich stelle mir auch vor, vielleicht irgendwann mal wird jemand dann dieses Buch entdecken und sehen, was man da alles angestrichen hat und sich dann wieder überlegen, was hat denn der Mensch für Gedanken gehabt in dem Moment? Also bei antiquarischen Büchern geht es mir zum Beispiel auch so, dass ich die in die Hand nehme und dann denke, oh, was hat denn da jemand reingeschrieben und hat dir vielleicht wirklich eine Reise nach Island gemacht aufgrund dieses Buches? Also das ist ja wieder eine eigene Geschichte, die Geschichte des Buches. Und Bücher, die uns im Leben begleiten, das war jetzt ein super Stichwort schon, Anne, von dir. Um die geht es ja heute auch hier und du hast uns auch 4 tolle Bücher mitgebracht. Starte du doch mal, der Gast ist Königin in diesem Fall, mit deinem alten Buch in Anführungszeichen.
Ja, das knüpft tatsächlich direkt daran an, denn ich war früher eine Indie-Bücherschreiberin. Das mache ich gar nicht mehr. Ich bin übrigens heute der Eselsohr, oben Ecke Eselsohr-Typ und gehe dann hinterher, wenn ich das Buch gelesen habe, nochmal die Eselsohren entlang und schreibe das dann aber in mein Tagebuch inzwischen. Früher habe ich da tatsächlich reingeschrieben und ich habe etwas gemacht, was ich schon als Kind gemacht habe. Ich habe ganz lange mit Symbolen gearbeitet. Das mache ich auch immer noch heute im Journalismus mit bestimmten Manuskripten, da kommen immer Symbole ran und ich habe als Kind war ich schon sehr, also es ist Quatsch zu sagen, ich war als Kind bibliophil, aber ich habe relativ früh schreiben können und habe immer so ja, so Icons reingemalt, wie so kleine Comic-Symbole. Und die gehen über die Jahre. Ich weiß, was die bedeuten. Und so wie ich übrigens früher auch in Tagebüchern die Sexszenen immer auf Steno geschrieben habe, in analogen Tagebüchern, was auch dazu führte, dass ich vor 2 Jahren meine ganz alten Studentinnen-Tagebücher wiederfand und dachte, was hieß nochmal dieses Kürzel?
Ich musste nochmal Steno lernen. Ja,
ich musste es nochmal nachlernen. Dafür war es total gut. Ja, und heute bin ich tatsächlich die Eselsohrmacherin und das bringt tatsächlich mich zu deiner Frage. Das war für mich, glaube ich, von allen vier Büchern, die ich heute vorstellen möchte, der schwierigste Part. Ich war nämlich sehr geneigt, Haben oder Sein von Erich Fromm zu nehmen und habe das gerade an einen jungen 22-jährigen Freund verliehen. Und das war ganz toll. Der Lukas kam irgendwann mit dem Buch zurück und ich guckte da rein und sah, was ich angestrichen habe und reingeschrieben habe. Und mir war die Anne aus dieser Zeit nicht fremd, aber ich musste mich dem wieder ein bisschen anvertrauen, dieser Figur, dieser Person, die ich war. Und ich war, als wir dann wirklich uns einen Abend genommen haben und wirklich über dieses Buch lange diskutiert haben bei einem Essen, war ich schockiert und beglückt gleichzeitig, wie sehr das mein Leben geprägt hat. Ja, also, und ich fand das irre, weil ich war so alt, wie Lukas heute ist, als ich das gelesen habe. So, und jetzt komme ich aber zu dem Buch, das mich noch mehr begeistert. Und ja, da habe ich tatsächlich die neue Fassung, die ist nämlich gerade bei Piper in meinem Verlag auch erschienen. Also in meinem Verlag, da wo meine Bücher veröffentlicht werden. Ja. Hannah Arendt, Vita Activa oder Vom tätigen Leben. Wer mich kennt, könnte wahrscheinlich sagen, wow, das Buch hat sie wirklich beeinflusst.
Das habe ich sofort gedacht. Ich habe auch gedacht, gibt es einen Titel, der besser zu dir passt?
Ja. Nein. Ja, oder? Ich habe als Kind ja eine sehr große Brandkatastrophe überlebt und tatsächlich ist es so, dass ich manchmal von diesem Gedanken, lange jetzt schon nicht mehr, da hilft mir auch die Meditation übrigens, aber ich habe viele Jahre immer gedacht, wenn es brennt, was nehme ich als erstes mit? Weil ich tatsächlich als Kind erlebt habe, dass ich kein Spielzeug mehr hatte, es war ja alles aufgebrannt, also oder viel davon.
Ja.
Und tatsächlich war das bei den Büchern, habe ich immer gedacht, wenn es mal brennt, man hat inzwischen ja auch ganz wichtige, also ich habe teilweise Erstausgaben von ganz alten Büchern. Ich bin ein wirklich zutiefst bibliophiler Mensch und mir fällt es auch unheimlich schwer, Bücher wegzugeben. Ich habe tatsächlich gestern eine große Kiste weggebracht und es war so ein bisschen wie Herzblut, aber der Bücherschrank, ja, ich habe da, die siehst du von hier, ich habe eine große Bücherwand im Wohnzimmer und ich habe hier so eine sehr offene, so eine Loftwohnung und dieser Bücherschrank ist beschränkt. Das hilft aber auch, es hilft auch gedanklich ein bisschen mich zu konzentrieren, zu gucken, welche Bücher sind wirklich wichtig. Hannah Arendt und Vita Activa ist, glaube ich, inzwischen das, was ich hier habe, ist, glaube ich, die vierte Edition, weil ich das immer wieder verschenkt habe zwischendurch, weil es so ein wichtiges Buch für mich war. Und ich habe mir tatsächlich im letzten Jahr nochmal, also Piper bringt ja gerade ganz viele Hannah Arendt-Geschichten wieder raus. Und ich finde es natürlich toll, dass ich da auch publiziert werde, wo meine Lieblingsphilosophin publiziert wird. Und ich glaube, es gibt noch andere Verlage, aber tatsächlich finde ich das ganz toll. Und manche Sachen werden ja reübersetzt auch nochmal, die sie auf Englisch geschrieben hat. Hannah Arendt ist einfach ein Mensch, der mein Denken unglaublich begleitet hat, seit ich, glaube ich, begonnen habe, in irgendeiner Form dialektisch zu denken und zu diskutieren. Ja.
Weißt du, in welchem Jahr es original erschienen ist? Also es gibt es tatsächlich jetzt neu erschienen aus Oktober 2020, wie gesagt, von Piper, Herausgeber Thomas Meyer und kostet 14 Euro. Aber aus welchem Jahr ist die Erstausgabe?
Die Erstausgabe ist von 67. Das ist also nach Eichmann in Jerusalem entstanden.
Genau.
Und es ist eben entstanden nach dieser auch ganz schön schweren Phase für Hannah Arendt, sich auseinanderzusetzen mit der Welt, auch als Denkerin der Welt sozusagen, weil sie damals so unglaublich viel Gegenwind bekam für ihre Betrachtungen des Eichmann-Prozesses in Jerusalem. Und ich glaube, dass wir Hannah Arendts Texte aus dieser Zeit heute erst richtig verstehen. Vita Activa ist natürlich auch eigentlich zeitlos, finde ich. Und was mich an dieser großen Denkerin so begeistert, ist, dass sie ja im Grunde genommen sich die Zeit und den Platz für ihr eigenes Denken trotz all der Widerstände genommen hat. Und das finde ich faszinierend an ihr. Und ja, sie ist zeitlos, aber sie ist heute wieder wahnsinnig aktuell.
Ich finde sie auch zeitlos.
Ja.
Ja,
auf jeden Fall. Sie ist mir sozusagen in meiner Arbeit mal begegnet, was ich ganz verrückt fand. Ich habe ja vor Jahren Senora Gerta gemacht über Gerta Stern, eine Shoah-Überlebende, die ich 99-jährig in Panama kennenlernte. Und ich habe nach vielen, vielen Jahren ihren Helfer im Hamburg des Jahres 1938 wiedergefunden, also der dafür gesorgt hat, dass ihr Mann aus dem Konzentrationslager kam und dass diese Schauspielerin und der Fußballprofi aus Wien, dass die fliehen konnten aus dem sogenannten damals Deutschen Reich. Und ja, ich fand diesen Helfer und habe das eigentlich ja als Gerta, also als Geschenk zu Gertas 100. damals gewollt. Und bei diesem 100. Geburtstag wurde mir klar, was für eine faszinierende Persönlichkeit das ist. Und ich habe dann am Tag 3, wir haben eine Woche den 100. gefeiert in Bad Hofgastein, da ist sie aus Panama hingereist in die Sommerfrische. Also da habe ich beschlossen, wow, also über die will ich eine Biografie machen. Und die war ja auch recht erfolgreich. Und ich habe, nachdem das Buch fertig war, nochmal immer zusätzlich so viele Geschichten erfahren. Und unter anderem, das ist nicht mehr ins Buch gekommen, das habe ich tatsächlich nach der letzten Edition, die jetzt auch bei Piper raus ist, habe ich dann in Toronto den Neffen von Gerta besucht. Und der war in einem Hotel zur Zeit der Eichmann-Prozesse, war er Hotel-Concierge. Und der Richter hat ihm jeden Abend den Aktenwagen gebracht und hat gesagt, so Stern, da passen Sie jetzt mal drauf auf. Und ich fand das unglaublich. Also eine Familie, die, wie man in diesem Buch dann lesen kann, durch einen solchen Schleudergang gegangen ist während dieser dunklen, braunen Jahre in Europa, dass nun auch Ronnie ausgerechnet in diesem Hotel ist. Und da hat auch Hannah Arendt gewohnt zu der Zeit. Und ja, das fand ich spektakulär. Ich bin wirklich fast schreiend zusammengebrochen, als er mir das dann letztes Jahr in Toronto erzählt hat, wo ich sagte, was? Das, ja, also es kommt dann in die nächste Auflage. Ich führe ja immer gerne meine Bücher weiter mit kleinen Zusatzkapiteln. Ja, also das verbindet mich nochmal dazu, auch nochmal mit Hannah Arendt. Ja.
Also Hannah Arendt, Vita Activa wäre auf jeden Fall ein Buch, was du, wenn es brennt, mitnehmen würdest.
Ja, und also sie ist übrigens auch deshalb so, ich finde sie deshalb auch so aktuell, weil es nochmal über unser ethisches Handeln und Weltentfremdung geht. Und ich finde, dass sie uns im Grunde genommen auch nochmal in einer modernen Welt, in der wir ja konfrontiert sind mit alternativen Fakten, da finde ich, gibt sie uns auch nochmal unglaubliche Anleitungen, weil sie tatsächlich den Raum des Öffentlichen und den Bereich des Privaten auch nochmal analysiert in diesem Buch. Also wo sie wirklich nochmal sagt, sie grenzt nochmal ab, ja. Was ist das Private? Was sind unsere Tätigkeiten? Wo ist die Gemeinschaft gefragt? Ich als Individuum in dieser Welt, die ja gerade in diesen Zeiten auch immer, immer komplexer wird. Also sie hilft uns eigentlich auch, unsere Gedanken zu ordnen. Ich fand das spannend, weil ich mich sehr mit amerikanischer Politik in den letzten Monaten nochmal befasst habe und auch Jill Lepore gelesen habe, mich nochmal da eingebracht habe. Und damals da ja auch als Korrespondentin war ich eben auch für deutsche Sender in Kalifornien. Da war ich extrem involviert und war auch in Sacramento, war dort im Parlament. Also habe auch nochmal ganz anders diese vitale Demokratie kennengelernt, die in den letzten 4 Jahren unter Trump abgebaut wurde. Und das ist so spannend, das nochmal von einer Denkerin, einer deutschen Denkerin zu lesen, die ja in New York gelebt hat und auch eben diese Welten nochmal miteinander vergleicht. Und das ist also zum Beispiel die Aneignung in der Gesellschaft. Ja, das ist natürlich ein Thema, das nach dem Sturm aufs Capitol ja auch nochmal eine ganz, ganz wichtige, große Nummer ist in unserer Welt. Ja.
Das stimmt. Und ich finde es sehr beeindruckend, wenn man dann wieder reinliest in die Bücher, von denen man weiß, dass die einem so wichtig sind und dass die einen begleitet. Und man liest dann wieder rein, natürlich aus einer neuen Perspektive und merkt, das ist ja aktueller denn je. Und man hat es aber damals auch schon gedacht, es ist aktueller denn je. Das finde ich immer, beeindruckt mich selbst sehr.
Ja, damals muss ich schon gestehen, dass ich es nicht als so aktuell begriffen habe, sondern ich habe das tatsächlich in einer Zeit gelesen, als ich eine junge Studentin war und als ich wirklich, ja, als mein Denken so das Geländer verloren hat, ja, dass ich, ja, also ich habe tatsächlich ich habe damals, das habe ich tatsächlich auch ein bisschen einer damaligen Kommilitonin zu verdanken. Ich war übrigens immer ganz schlecht in Mathe und habe dann ausgerechnet zu Beginn meines Studiums ein paar Semester Wirtschaftswissenschaften studiert. Und dann sagte eine Kommilitonin, die wahnsinnig gut in Mathe war, da musst du ja einen großen Mathe-Schein machen, die sagte, ich verstehe nicht, dass du schlecht in Mathe bist, du bist doch eigentlich die wandelnde Philosophin. Und dann habe ich beschlossen, also ich habe wirklich jeden Morgen eine halbe Stunde philosophische Texte gelesen. Und das hat mir unglaublich geholfen, Mathematik zu begreifen. Zum Glück habe ich dann später wurde ich eine sehr glückliche Soziologie- und Psychologiestudentin. Das war nichts für mich. Aber ich bin stolz darauf. Ich habe tatsächlich den großen Mathe-Schein gelernt, also habe den geschafft und habe damals mit einem alten Lehrbuch aus der DDR all die Formeln und die ganzen Tricks in der Mathematik nachgelernt, die ich als Schülerin irgendwie nicht ganz begriffen zu haben schien.
Ich musste den auch machen, den Mathe- und Statistikschein für Politikwissenschaften. Aber auch eher ein Kraus.
Ja, ne? Ja, aber das fand ich sehr, sehr toll. Aber ja, also dafür hat es sich dann doch gelohnt. Und für die Philosophie, die seitdem ja ein fester Bestandteil in meinem Leben ist, ja.
Ja. So, jetzt komme ich zu unserem zweiten Buch, Anne. Ja. Und zwar habe ich das mitgebracht. Das ist hier, kannst du es sehen, Erich Kästner, Die 13 Monate. Ein absolut zeitloses Buch, wie ich finde, erschienen bei Atrium. Illustriert von Hans Draxler, kostet 14 Euro. Gibt es gebunden und nicht gebunden, aber man sollte sich, glaube ich, gebunden zulegen, weil es ist ein wirklicher Lebensbegleiter. Die 13 Monate, das ist Erich Kästners letzter Gedichtband, den er 1955 veröffentlicht hat als Auftragsarbeit für die Schweizer Illustrierte Zeitung. Und es gibt dazu ein kleines Vorwort und darin beschreibt er auch, dass er es relativ schwierig fand, dass er, weil das eine Auftragsarbeit war, dass immer 2-3 Monate im Voraus, also ne, die 13 Monate, es sind alle Monate werden in Gedichtform beschrieben, von Januar bis Dezember, der 13. ist dann so ein fiktiver Sehnsuchtsmonat, den er noch dazugepackt hat, aber er musste dann immer den Januar dementsprechend schon im Oktober vorlegen oder im November und sich dann immer da reinversetzen, wie ist es denn in diesem Monat und herausfiltern, was er großartig macht auf Erich Kästnersche Weise, was ist denn eigentlich die Essenz von diesem Monat, was will dieser Monat uns sagen, geben, was ich finde auch, das ist der erste Lyrikband, den ich vorstelle bei Bücherfeiern. Ich bin selber eine sehr eifrige Gedichteleserin. Ich finde, Gedichte kann man immer wieder hervorholen, gerade in solchen Zeiten wie jetzt, in Krisenzeiten. Die haben was fast Meditatives, Anne, finde ich, weil sie so einen Fokus setzen auf eine bestimmte Essenz, auf einen Moment, auf ein Erleben, manchmal ganz kurz ja nur sind oder über längere Strophen gehen, aber immer diesen einen Punkt anvisieren. Und das finde ich unheimlich groß bei Gedichten und das hilft einem so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ich lese auch sehr gerne diese poetische Sprache und ich mag dieses Buch sehr gerne, Die 13 Monate, und hole das in der Tat in meinem Leben immer wieder raus und denke, aktueller denn je. Das habe ich auch dieses Mal gedacht und ich möchte euch gerne kurz was vorlesen und dir aus dem Vorwort, das Erich Kästner, wie gesagt, selber geschrieben hat, und da heißt es: Die hier gesammelten Gedichte schrieb ein Großstädter für Großstädter. Er versuchte sich zu besinnen, denn man kann die Besinnung verlieren, aber man muss sie wiederfinden. Man müsste wieder spüren. Die Zeit vergeht und sie dauert und beides geschieht im gleichen Atemzug. Der Flieder verwelkt, um zu blühen, und er blüht, weil er welken wird. Der Sinn der Jahreszeiten übertrifft den Sinn der Jahrhunderte. Die zweite Austreibung aus dem Paradies hat stattgefunden und Adam und Eva haben es diesmal nicht gemerkt. Sie leben auf der Erde, als lebten sie darunter. Ausflüge sind keine Auswege, Schussfahrten sind Ausflüchte. Was nun gar könnten ein paar Verse vermögen? Sie wurden trotzdem notiert. Es hatte wieder einmal und wie so oft das letzte Wort, das kleine Wort trotzdem. Und das, finde ich, passt sowas von unfassbar schön in unsere Zeit gerade, dieses kleine Wort trotzdem und auch dieser Gedanke, der Sinn der Jahreszeiten übertrifft den Sinn der Jahrhunderte. Das ist, was gibt ein übergeordnetes Element, ein Momentum, was wichtiger ist als dieses alles, was uns ja gerade jetzt auch so besonders gefangen hält in dieser Zeit der Pandemie und Corona-Krise und politischen Umwälzungen und was alles so los ist, dass es da irgendwie noch so ein darüber gibt oder darunter oder wie auch immer allumfassendes, naturgesetzliches. Und das finde ich ganz, ganz schön eingefangen bei Erich Kästner.
Naja, und Gedichte machen natürlich mit uns etwas, die gehen nochmal ganz anders unter die Haut. Also ich schreibe selber auch Gedichte und ich kenne Gioconda Belli ganz gut. Die hat mal zu mir gesagt, ein Gedicht fliegt dich an. Und das stimmt tatsächlich. Also ich hatte viele Jahre keine Gedichte mehr geschrieben und offensichtlich, als ich begann, Bücher zu schreiben, das hat offensichtlich in meinem Innern nochmal einen so großen Raum geöffnet, den ich gar nicht betreten hatte viele Jahre, dass ich auf dem Weg quasi zu meiner ersten Lesung, die war in Reykjavik in der deutschen Residenz in der Thungata, Leser werden sich jetzt wundern, weil da eine Protagonistin in meinen Romanen auch wohnt in der Straße. Und da hat damals der deutsche Botschafter Rachmaninow gespielt, als ich morgens, also unterm Dach in der Künstlerwohnung in der Residenz wohnte, die es, glaube ich, heute gar nicht mehr gibt. Und der dachte aber, ich wäre weg. Der dachte, ich bin morgens ausgegangen und nachmittags sollte also meine erste Lesung auf dem Literaturfestival in Reykjavik stattfinden. Und wie ich diese Töne von unten hörte und gerade unter die Dusche gehen wollte, flog mich ein Gedicht an. Das war so schlimm, ich musste sofort wieder ins Zimmer gehen und das aufschreiben oder den Beginn zumindest, also die ersten Skizzen machen. Und dann habe ich gesagt, ach, also der hat dann tatsächlich auch gespielt vor meiner Lesung. Das entstand nur quasi durch diesen Moment. Und ich habe dann gesagt, ach mal, ich habe einfach ein Gedicht geschrieben. Und es war damals im Publikum total ruhig. Die Leute waren, ja, das geht nochmal ganz anders unter die Haut. Mhm. Und das ist das Gedicht, das tatsächlich auch in das Buch gekommen ist. Das ist das für Stevi, das Gedicht. Und ich habe im letzten Jahr, ich habe also so eine SchriftstellerInnen-Clique hier in Köln. Wir machen einmal im Jahr eine große Lesung. Ich hoffe, dass wir das dieses Jahr, dann verschieben wir das. Eigentlich ist das immer tatsächlich der Februar in der Regel. Also Frank Werzbach ist da drin und Melanie Rabe, Annette Wieners, Achim Freudenberg. Also wir sind so eine ganz feste Clique, die auch befreundet ist. Und wir machen einmal im Jahr eine Lesung, die wir dann karitativen Zwecken, also geben, also beim letzten Mal hat die Amadeo Antonio Stiftung unsere Einnahmen bekommen. Und wir haben tatsächlich gesagt, wir wollen lieber für etwas statt gegen etwas lesen. Und wir haben tatsächlich bei der letzten Lesung im letzten Jahr, die wir zusammen gemacht haben, für die Liebe gelesen. Und in meinem letzten Roman, in Reykjavik Blues, sind viele Gedichte von mir. Und ich fand das eine ganz irre Erfahrung. Ich war auch noch als Letzte dran an dem Tag und ich habe nur Gedichte, die von mir waren, vorgelesen. Offensichtlich war das nicht so allen klar. Ganz viele haben gefragt, ja, von wem war das denn? Und ich so, von mir, was? Und aber das für mich wirklich Verrückte war, ja, als jemand, die da ja schon fast 800 Lesungen gemacht hatte, ich habe plötzlich gemerkt, also mit Gedichten passiert im Publikum etwas vollkommen anderes. Das ist wirklich, das geht unter die Haut, das berührt unsere Seele nochmal an so einer anderen Stelle, die uns kognitiv, glaube ich, gar nicht so schnell zugänglich ist. Das ist ja auch beim Schreiben eines Gedichtes so. Das ist ja, man denkt ja beim ersten Moment, wenn einen so eine Zeile anfliegt, das klingt total bescheuert, kann ich mich das trauen? Und dann geht es ja darum, den inneren Raum auch zu öffnen dafür. Also deshalb, und also Kästner ist ja ein großer, ganz großer, und ich meine, das in einer Woche jetzt, wo Amanda Gorman die Inauguration begleitet hat durch diese unfassbar schöne Poesie dieser jungen Poetin in den USA. Also ja. Das hat nochmal gezeigt, dass auch große Poesie sehr politisch sein kann. Das trifft ja auch für Kästner zu in diesem Fall, ne?
Sehr politisch und sehr allgemeingültig. Und ich habe auch so, es hat mich auch sehr beeindruckt. Ich fand sie wirklich auch glänzend über alle anderen Vortragenden hinaus. Lady Gaga und so natürlich großartig. Ja. Die Politiker auch, die Rede, alles gut. Aber diese Poetin, junge Poetin ja auch, die sprach auch auf diesem weltbewegenden Event, wo man ja wusste, jetzt irgendwie die halbe Welt schaut zu. Da habe ich irgendwie gedacht, es ist doch noch nicht alles verloren, Anne, oder ging es dir auch so?
Ja, und also ich fand das vor allen Dingen spannend, weil sie hat ja selber einen Sprachfehler und ist ja jemand, die große Angst hatte, auf die Bühne zu gehen. Und da war die Performance ja nochmal überwältigender. Ich habe die tatsächlich gestern auch auf meinem Instagram-Account The Anne Siegel, also The die Anne Siegel, genau, nochmal komplett gepostet, weil das einfach so toll ist. Und also es war überwältigend, fand ich auch. Ja, absolut.
Und
ja.
Man hat gemerkt, das, was ja Gedichte tatsächlich ausmacht, man muss vielleicht gar nicht jedes Wort verstehen, es ist wie Musik. Es berührt einen auf einer ganz anderen Ebene und genau, deswegen habe ich auch jetzt, war es mir wichtig, mal ein Lyrikband auszuwählen.
Schön.
Weil die Leute haben ja so ein Gedichtsinterpretationstrauma aus Schulzeiten. Okay. Und das wollen wir hiermit auflösen.
Naja, und weißt du, es ist ja tatsächlich auch so, dass Gedichte ja ähnlich wie Liedtexte für jeden etwas anderes bedeuten. Das finde ich so eine große Kraft der Gedichte. Also ja.
Jetzt sind wir bei den Neuen. Du legst los wieder, Anne.
Also, das Neue hier, ich habe, als ich das neulich bei meiner Buchhandlung abholte, habe ich gefragt, ob ich dazu auch, wenn ich dieses Buch erwerbe, gleichzeitig einen Waffenschein bekomme. Das ist nämlich gefühlt 1,5 Kilo schwer. Es handelt sich um Benjamin Moser, den man auch wirklich, den könnte man jetzt auch Benjamin Moser aussprechen. Nein, es handelt sich aber um einen Amerikaner, Benjamin Moser, Sontag, die Biografie, und da auf dem Cover, also das ist sehr schwer und es hat, ich muss nochmal nachgucken, ich meine, es sind knapp 1000 Seiten, nicht ganz, 900, Sekunde, wir haben es gleich. Ja, 930 müssten das sein.
Ja.
Und es ist ein sehr ikonografisches Annie Leibovitz-Foto auf dem Cover. Es handelt sich um Susan Sontag. Das passt fast ein bisschen auch wieder zu meinem ersten vorgestellten Buch, denn ja, wie Hannah Arendt ist auch Susan Sontag eine New Yorker Intellektuelle gewesen. Also Hannah Arendt, die ja als eine deutsche Emigrantin nach New York ging. Und dort eine Professorin war und also eigentlich dann eine ziemliche New Yorkerin wurde. Susan Sontag kam aus Kalifornien und ging nach New York und hat eigentlich das New York der Künstler der 70er Jahre, des künstlerischen Aufbruchs intellektuell unglaublich mitbestimmt. Von ihr stammt unter anderem der Begriff des Camp. Camp, was wir heute als, ja, wie würden wir das übersetzen? Ein verrückter, künstlerischer, nicht einzuordnender Impuls, der ein bisschen, man könnte auch sagen, es geht so ganz kurz am Kitsch vorbei. Das ist Camp. Und das ist im Grunde genommen auch das in der Kunst, was wir uns erlauben können. Wahrscheinlich waren die Village People übrigens damals bestimmt Camp. Als sie das erste Mal in ihrer absolut schrillen Glitter Kostümen, ihrem Outfit auf die Bühne ging. Wahrscheinlich war es damals noch Camp. Und Benjamin Moser, ich habe also von Susan Sontag einiges gelesen. Ich liebe diese Intellektuelle sehr. Es kommt auch noch dazu, ich habe tatsächlich vor 20 Jahren, fing sozusagen meine filmische Biografie an, da war ich Assistentin einer New Yorker Regisseurin und die wohnte in Chelsea. Andrea Weiss ist die Regisseurin und Filmfrau. Und Susan Sontag wohnte quasi einen Häuserblock oder einen halben Häuserblock entfernt. Also ich kannte auch immer das Haus von Susan Sontag. Und was mich sehr fasziniert hat als eine extrem filmaffine Person, dass Susan Sontag jeden Tag einen Film geguckt hat. Das finde ich spektakulär. Die ist also jeden Tag einmal damals noch ins Kino gegangen.
Bitte? Da wäre ich auch dabei.
Ja, oder? Ja, und sie ist tatsächlich auch jemand, die das Denken also ja auch in den modernen Raum nochmal anders gebracht hat, zu einer Zeit, als wahrscheinlich Philosophie ja eher nicht so hip war, ne? Also sie, und ich finde ja, bei ihr kommt noch eine gewisse Sexiness dazu, als eine bisexuelle Autorin, die also wirklich ja Männer und Frauen angezogen hat und auch von ihnen angezogen war. Eine große Künstlerpersönlichkeit, die immer Grenzen überschritten hat, auch sehr strange von ihrem Handeln. Auch wie Hannah Arendt ja sehr politisch war. Wir erinnern uns daran, dass sie damals ja im besetzten Sarajevo war. Aber was so spannend an Benjamin Mosers Biografie ist, und hier komme ich jetzt nochmal wirklich zu diesem Buch. Benjamin Moser macht etwas, was mich als jemand, die ja auch Biografien schreibt, also lässt mich vor ihm verneigen. Er schafft es tatsächlich, die Mythen, die Susan Sontag um sich selber gebildet hat, denn sie ist ja auch in einer Zeit groß gewesen, als die Eigen-PR begonnen hat. Das, was sie sozusagen, und sie war, muss man dazu sagen, ja auch noch mit damals wahrscheinlich neben Sheila Metzner der berühmtesten Fotografin der Welt, Annie Leibovitz, ich glaube 30 Jahre oder so zusammen. Das heißt, es war ja nochmal, sie hat das Rädchen nochmal ein bisschen weiter gedreht, dass sie ja auch die Bilder von sich auch in dieser Zeit nochmal mehr bestimmt hat. Also das öffentliche Bild von sich, da war ihr, glaube ich, die Kontrolle total wichtig. Und Benjamin Moser schafft es, hinter die Kulissen zu schauen und wirklich nochmal aufzudröseln, ich sag's mal wirklich flapsig, wo hat sie uns eigentlich beschissen? Und das hat sie immer auf eine wahnsinnig elegante Art gemacht. Also es gibt diese berühmte Geschichte, wie sie damals Thomas Mann besucht hat in Pacific Palisades. Ja. Und diesen, ne, der Sonntagnachmittag eines Kindes von, ja, ich glaube, sie 14. Ne? Und dann siehst du aber, und das ist ja übrigens auch im Journalismus so, du siehst, wo die Lüge begonnen hat und wer dann einfach immer abschreibt. Nun bin ich jemand, die extrem gerne recherchiert. Und ich habe, glaube ich, in meinem Twitter-Profil, da musst du ja mit einem Satz beschreiben, wer du bist. Und da habe ich, glaube ich, stehen, das habe ich damals in San Francisco noch angelegt, the other perspective. Also mir ist immer wichtig, nochmal einen anderen Blick auf die Dinge zu werfen. Und ich bin eine Recherche-Fanatikerin bei meinen Büchern. Ich arbeite jetzt an einem großen Projekt, das in 2 Jahren erscheinen wird. Und da habe ich den halben Winter in Archiven verbracht, ja. Das ist richtig krass. Und da glauben Menschen eigentlich schon eine Geschichte erzählt zu haben, die aber ganz anders ist. Und das versuche ich gerade herauszufinden. Und Benjamin Moser macht das auf eine sprachlich unfassbar elegante Art. Das ist erschienen bei Penguin übrigens. Und genau. Vielleicht nochmal dazu, oh, das liegt schon schwer in der Hand irgendwie. Und ich liebe auch die Tagebücher von Susan Sontag, die ich auch darüber hinaus empfehlen kann. Denn das beginnt mit einem Eintrag vom 1. November 1964. Also es ist sozusagen das Vorwort. Ja. Da sagt, wird Susan Sontag gefragt, haben Sie immer Erfolg? Ja, ich habe in 30% der Fälle Erfolg. Ah, dann haben Sie nicht immer Erfolg. Aber ja, in 30% der Fälle Erfolg zu haben, ist immer. Und das finde ich schon mal großartig, weil wir, das passt ja nun auch wieder zu uns nach Deutschland. Also ich bin kurz davor, nach Island zu reisen, wo ganz anders zum Beispiel auf dieses fiese Virus, mit dem wir uns hier ja schon so lange befassen, geschaut wird. Dieser positive Blick und diese Möglichkeit, Leute, wir sehen Licht am Ende des Tunnels und auch die Möglichkeit zu sagen, wir gehen da als Gesellschaft gemeinsam durch. Ich finde, das ist so ein Stück Susan Sontag, was wir gerade mal lernen können. Also in Deutschland wird ja so gerne oder wir schauen immer so gerne auf das Negative. Mir ist wichtig, den Blick aufs Positive zu werfen. Und ja, mein neues Buch hast du vorhin angesprochen, da geht es ja wirklich auch darum, das kam ja verrückterweise letztes Jahr punktgleich mit diesem Covid, als wir anfingen, uns mit Covid zu befassen, raus. Das sind alles Frauen, die in großen Krisen waren. Es ist eigentlich nicht eine Nachfolge von Frauen Fische Fjorde. Es ist eine moderne Antwort daraus, weil das sind 10 Isländerinnen, die die größten Krisen erlebt haben. Und nachdem sie alles verloren haben, die lachen über Covid, ja. Also jemand, wirklich wie Agnes Anna, die Familie lag am Boden, die hatten nichts mehr und die hat heute die größte und erfolgreichste Brauerei Islands. Mich hat interessiert, wie schaffst du das? Und dadurch wurde das auch, glaube ich, für viele Männer und Frauen im letzten Jahr oder auch jetzt immer noch zu einer Anleitung, wie man gut aus Krisen kommt. Da können wir von Isländerinnen extrem und auch von Isländern viel lernen. Witzigerweise kriege ich übrigens dazu die meisten Bücher von jungen Männern, was ich total interessant, also die meisten Leserzuschriften von jungen Männern in Deutschland zurzeit. So 30-jährige Männer schreiben mir, wow, danke, danke, weil ich will ja auch, dass es anders wird. Also es geht auch um Frauenrechte und wie kann es sein, dass ein Land wie Island, was die Gerechtigkeit in der Gesellschaft angeht, uns ja locker 15 Jahre, wenn nicht sogar 20 oder 30 voraus ist.
Genau. Aber ganz wichtiger Impuls, bevor ich jetzt auch noch hier zu tollen Frauen mit meinem neuen Buch komme, wollte ich nochmal die Rahmendaten durchgeben. Also Benjamin Moser, ich hätte in der Tat auch Benjamin Moser gesagt, beste Biografie übrigens ausgezeichnet im Jahr 2020.
Zurecht.
Genau, ja. Zurecht. Ja. Übersetzt von Heiner Kober, gebunden erschienen bei Penguin Random House und kostet 40 Euro. Dafür kriegt man aber jede Menge geboten, wie man sieht, in diesem echt fast 1000 Seiten Buch.
Ja, und tatsächlich macht Benjamin Moser ja etwas, was in Deutschland auch lange Zeit umstritten war. Es ist tatsächlich ja so, also da habe ich damals schon, ich kam ja aus den USA, als ich mein erstes Buch schrieb oder habe das ja auch noch in den USA lebend geschrieben. Mich hat immer dieses Knäckebrotmäßige, wie wir in Deutschland Sachbücher zu schreiben haben, das fand ich immer schwierig. Und meine Sachbücher überschreiten ja auch diese Grenze, die auch ein Benjamin Moser zum Beispiel überschreitet. Also zu sagen, ja, das kann doch trotzdem unterhaltend sein. Und das führt bei meinen Lesern teilweise dazu, dass sie das gar nicht unterscheiden können. Ist das jetzt ein Roman? Also es ist verrückt. Also meine Lieblings, also ich gucke selten mal rein, was Leute zum Beispiel bei dem bösen, großen amerikanischen Versandkaufhaus in die Bewertungen schreiben, das so ähnlich ist wie ein Fluss in Südamerika. Also dass die dann schreiben, da hat einer geschrieben, er sei so enttäuscht von Frauenfische Fjorde. Er hätte doch gehofft, das wäre so ein schöner Roman wie Senora Gerd. Es sind aber beide Sachbücher. Ich habe die nur versucht, unterhalten zu erzählen und ich glaube, das ist mir schon auch gelungen und habe tatsächlich wie eine Figur wie Arni Simson, diesen isländischen Konsul, der da zu Beginn ist, da gab es überhaupt keine Menschen mehr, die den noch kannten, der war schon lange tot, also habe ich den wirklich so ein bisschen ausgeschmückt, wie der da aus seinem Sessel in die warmen, noch warmen Puschen springt und erstmal sehr sauer ist, als es an seiner Tür klingelt. Da habe ich es richtig krachen lassen, finde ich so für meine damaligen Verhältnisse in meinem Buch. Und das war wirklich verrückt, weil Jahre später war ein sehr alter Isländer auf einer Lesung, und der kam nach der Lesung zu mir und sagte, woher wusstest du das? Der Simpson, der war genau so. Und ich so, was? Also die Figuren erzählen dir ja manchmal was. Das ist schon faszinierend. Und das mag ich an Benjamin Moser, ohne dass er seine Protagonistin verrät. Nimmt er sich eine große Freiheit und er schreibt virtuos. Und ich finde übrigens, dass man an dieser Stelle, da muss ich selber noch mal ins Buch schauen, auch mal die Übersetzer loben muss. Auf meinem Schreibtisch gab es gerade eine große Rauchfahne übrigens.
Heiner Kober.
Heiner Kober, ganz genau. Das ist nämlich eine fantastische Übersetzung. Also viele amerikanische oder englische Bücher lese ich sehr gerne im Original und hier macht es aber wirklich großen Spaß, auch die Übersetzung zu lesen, ja.
Also dicke, im doppelsten Sinne, dicke Empfehlung von uns. Ich habe jetzt auch ein Buch über Frauen mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du es kennst, hast du es schon? Ich halte es mal hier hoch.
Nein, der Titel ist schön, sehe ich gerade.
Also Empfehlung für euch alle, aber auch für Anne in dem Fall. Schreibtisch mit Aussicht, Schriftstellerinnen über ihr Schreiben. Herausgegeben von Ilka Piepgras.
Die ist sowieso toll.
Ja. Toll, ja. Kein und Aber Verlag, Hardcover, 23 Euro. Neuerscheinung, ich glaube, aus November 2020. Absolut lesenswert. Es sind autobiografische Betrachtungen über das Schreiben von Schriftstellerinnen wie Eva Menasse, Entheiler, Mariana Lecki, Theresia Mora, Deborah Levy, Siri Hufstedt, Nicole Kraus, also Elfriede Jelinek und. 24 Autorinnen, Schriftstellerinnen schreiben über ihr Schreiben. Und was soll ich sagen? Es ist nicht besonders verwunderlich. Es geht natürlich um das, es geht einmal über das Glück zu schreiben. Es geht über den Preis, den wir Frauen auch bezahlen, zu schreiben. Es geht über Schreibroutinen, Schreibrituale, über das Trotzdem-Schreiben. Trotzdem hatten wir eben schon bei Erich Kästner. Es geht um darum, wie Frauen das überhaupt in ihr Leben einbinden, wie sie mit ihren Zweifeln umgehen, die bei uns, glaube ich, ungleich größer sind als bei den männlichen Schreibern. Und es ist ein sehr, sehr persönliches Buch, diese persönlichen Betrachtungen sind in meinen Augen Essays über das Schreiben und sie sind so persönlich wie allgemeingültig und das ist das Großartige daran und es ist auf jeden Fall auch ein Buch nicht nur für Schreiberinnen und Schriftstellerinnen oder Menschen, die mit Schreiben zu tun haben, weil diese ganzen Fragen, Probleme, Gedanken, Gefühle, die darin zum Ausdruck kommen, die sind, glaube ich, frauenübergreifend so und darin können sich ganz viele Menschen und Frauen wiederfinden. Und erzählen will ich ganz kurz die erste Geschichte von, die Einstiegsgeschichte von Pulitzer-Preisträgerin Ann Tylers, die ganz bewusst ihr Essay genannt hat, Still Just Writing. Ich schreibe.
Naja, immer noch, trotzdem noch schreibend kann man das ja auch, das kann man ja auch trotzdem noch schreibend übersetzen, trotz aller Widerstände ist das schon drin.
Genau,
ne?
Jetzt kommt, also sie schreibt dann seitenlang über ihr Schreiben und warum sie schreibt und was sie schreibt und so weiter und dann endet das so ein bisschen in der Geschichte, dass sie dann, weiß nicht mehr genau, in den Kindergarten oder in die Schule kommt, um ihr Kind abzuholen und dann fragt eine andere Mutter, ist ja ganz oft auch Frauen, sind ja mit Frauen, gehen die ja auch so speziell um, ich kann da ein Lied von singen, ich komme aus einem Haus voller Frauen und ich habe eine Schwester und viele Nichten und bin in der Mädchenschule gewesen, also Frauen sind echt manchmal nicht so einfach und dann sagt eine andere Mutter, sagt dann zu ihr, na hast du mittlerweile einen richtigen Beruf oder schreibst du nur? Und das ist die Idee, Just Writing. Und das spiegelt sich natürlich in ganz vielen anderen Essays auch wieder, unter was für Voraussetzungen schreiben überhaupt, wie packen die ihr Schreiben rein. Das war ja schon bei Jane Austen auch nicht anders, die irgendwie heimlich dann in der Küche schrieb und wenn ein Gast kam, hat sie ihr Manuskript weggepackt und alle ihre Schwestern und die anderen Frauen, die mit ihr im Haus lebten, alle hatten irgendwie Aufgaben und manchmal haben die gesagt, okay, heute musst du nicht die Küche machen, du darfst schreiben, ne? Still just writing. Also es zieht sich, glaube ich, durch die Geschichte der Schreiberin, dass wir alles Mögliche andere machen und dann irgendwann auch noch schreiben, schreibst du auch noch.
Und ich zeige dir mal passend dazu meinen Untersetzer, den ich hier gerade auf dem Schreibtisch finde. Das ist nämlich Wonder Woman als Untersetzer. Ja, ich habe auch sogar eine Tasse dazu. Wir sollten vielleicht nochmal an der Stelle sagen, liebe Usch, dass ja Frauen, Schriftstellerinnen, wir nur zu 20% in Besprechungen vorkommen. Das ist ja eine starke Diskriminierung bis heute. Alle Literaturkritiken besprechen bis heute 80% männliche Autoren.
Genau. Deswegen, also wir haben viele Frauen tatsächlich, ich stelle immer viele Frauen vor, das liegt aber auch daran, dass ich lieber Frauen lese, da bin ich an der Stelle auch so ein bisschen diskriminierend selber. Ich ich mag einfach sehr gerne Frauen und ich bin ein Frauenfreundinnen-Typ. Und ich werde aber demnächst auch mal einen männlichen Autor oder einen männlichen Gast hier einladen.
Also, so ist es ich ja. kann dazu, ja, aber das manchmal die Perspektive zu wechseln ist toll. Ich schreibe ja, also mein Held in meiner Island-Roman-Trilogie hat sich ja Jon als Held entwickelt. Und tatsächlich ist ja Reykjavik Blues zu großen Teilen aus Blick eines Mannes geschrieben. Und das hat mit mir echt was gemacht. Ich muss es mal wirklich ehrlich zugeben. Es gab Tage beim Schreibprozess, da bin ich ganz breitbeinig aus der Tür gegangen danach. Es war total irre. Das war ein Wahnsinnsexperiment. Okay. Nicht, also es war mehr als ein Experiment. Das war, ja, es war für mich spannend. Also es war wirklich, und also ich kenne wunderbare Menschen, Männer, ich habe wunderbare Männer um mich herum, aber es war wirklich selber mal als Mann zu schreiben, war nochmal, und noch dazu als Isländer, der ja nochmal einen anderen Blick auch auf die Welt hat und übrigens ja auch dann noch eine deutsche Geliebte und eine isländische Geliebte hat. Das war super.
Ja, also das muss ich probieren. Vielleicht ändert das so.
Mach das mal, ja, ja.
Aber ich mag Frauen sehr. Deswegen, die Frauen kommen hier überdurchschnittlich, glaube ich.
Da bin ich ja beruhigt.
Es gibt ja auch diese Bewegung, Frauen zählen, was auch unheimlich wichtig ist, tatsächlich da immer wieder drauf aufmerksam zu machen. Aber wir halten hier die Fahne hoch. Was hast du für einen, haben wir alles dazu gesagt? Ja, haben wir gesagt, Kein und Aber, 23 Euro.
Ja, also vielleicht muss man ja nochmal, und also wenn wir über Kein und Aber sprechen, leitet das eigentlich direkt auf mein Buch, wenn das jetzt deine Frage war. War das deine? Ja, okay.
Genau, ich wollte jetzt überleiten zu dir.
Ich sehe dich ja nicken, das hören die Menschen, die uns hören ja nicht, sehen das ja nicht. Also tatsächlich passt das total zu Kein und Aber, denn ich finde, wir werden beide ja in anderen Verlagen publiziert, aber man muss wirklich Kein und Aber mal sagen, mein Gott, was macht ihr für wunderbare Bücher? Kein und Aber zeigt, dass es noch einen verschwiegenen Beruf in unserem Business gibt, über den viel zu selten gesprochen wird. Und das sind die Herstellerinnen und die Hersteller beim Buch, die das Buch so editieren. Also ich kann das wirklich sagen, Wo die wilden Frauen wohnen, wäre nicht halb so spannend ohne die tolle Herstellerin bei Malik/Pieper. Wir haben eine Karte da drin. Also da war, also das ist ein Buch für mich zum Beispiel auch bei der Arbeit, wo für mich nochmal sich gezeigt hat, wenn man gut Hand in Hand mit dem Verlag und mit der richtigen Lektorin und Hersteller, das waren in diesem Fall wirklich auch beides Frauen an der Stelle, wie du über dich hinauswachsen kannst als Autorin. Denn, also, und die Herstellung ist ja das Besondere. Ja. Diese besonderen Bände. Wir gehen in einen Buchladen und wir sehen ja sofort, wo die Kein- und Aber-Bücher stehen. Mhm. Das ist doch großartig.
Diese liebevollen und, Aufmachung.
Ja. Und, ja. Und tatsächlich bringt mich das zu meinem nächsten Buch, denn ich habe dieses Buch hier mitgebracht, das du schon sehen kannst, aber die anderen sehen es noch nicht oder sehen es nicht. Es ist wahnsinnig bunt. Es sieht eigentlich aus wie so eine, es ist so schön, ich möchte es am liebsten an meine Hüfte tackern. Ja, also das ist tatsächlich das Buch, das ich jetzt auch auf meiner letzten Lesereise in die Schweiz dabei hatte. Ich durfte ja noch mal ein bisschen reisen zum Ende des Jahres 2020. Und es handelt sich um, also das sieht aus, als hätte es in der Mitte einen Aufkleber. Es ist dunkle, schwarze Pappe. Es hat ganz viele bunte, illustrierte, verrückte Figuren auf dem Cover, vor denen ich sonst Angst hätte. Es ist eine krasse, obwohl, gut, es ist eine Fledermaus dabei. Ich hatte hier mal eine Fledermaus als Haustier, die mir sogar beim Joggen hinterherflog. Also ist eine andere Geschichte. Aber da sind Würmer und Maden drauf. Das würde ich doch niemals in die Hand nehmen. Aber Kat Menschik, diese großartige Illustratorin, die viele, die die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung lesen, von den Illustrationen dort kennen, hat mit Marc Benecke, mit diesem wunderbaren Forensiker, also wunderbar und Forensiker hätten wir auch nie zusammen gesagt, haben gemacht. Kat Menschik und des Diplombiologen Dr. Rerum Medicinalium, Marc Benneckes illustriertes Tierleben. Und das alles noch in Altdeutsch, mit illustriert mit I ohne IE, Tierleben mit TH, erschienen bei Galliani in Berlin. Und dieses Buch ist so, so wunderschön. Da sind die Illustrationen drin zu Tieren und Marc Benecke hat Geschichten dazu geschrieben und Marc Benecke gibt's da auch als Cartoon-Figur drin. Und ich habe dieses Buch gefunden, übrigens auf dieser Lesereise, nämlich ich hatte am 1. November, da durfte man ja gerade noch, oder am Tag davor hatte ich mehrere Lesungen in Berlin-Pankow. Und da habe ich in einer meiner liebsten Buchhandlungen, nämlich bei Panke Buch, das sind zwei Buchhändlerinnen, die haben eine skandinavische und nordische Buchhandlung in Pankow, da habe ich gesessen und sollte signieren. Und daneben lag Kat Menschiks und Mark Benekes Buch. Und zwar 3 Wochen, bevor es erschien. Und ich nahm das in die Hand. Man muss vielleicht dazu sagen, das Cover ist so dreidimensional. Das hat was ganz Haptisches. Und Galliani hat ein Schmuckstück daraus gemacht. Und nur als Beispiel, also mein Lieblingskapitel, es gibt ein extra Kapitel über Möpse, aber es gibt zum Beispiel ein Kapitel über beschämte Hunde. Das ist wirklich der Hammer. Oder was ich wahnsinnig schön finde, Mark Benecke, ich wusste erstens nicht, wie toll er schreibt und ich wusste gar nicht, dass er in Köln lebt. Mark Benecke schreibt auch über die Alexander-Sittiche, die wir hier in Köln haben. Menschen, die mir in den sozialen Medien folgen, sehen manchmal diese Alexander-Sittiche auf Instagram oder auf Facebook von mir, weil dann schreibe ich sowas wie die lieben Nachbarn. Denn ich gucke hier von meinem Schreibtisch direkt in einen großen Park mitten in Köln und da sehe ich manchmal diese quietschgrünen Papageien, nennen wir die immer, auf den Wipfeln wippen und ich fotografiere die auch regelmäßig, weil die faszinieren mich. Das sind auch die lautesten Nachbarn, die ich habe und ich bin in diesem alten Turm weit über den Wipfeln und tatsächlich die Alexander-Sittiche und ich, wir sitzen hier so Auge in Auge und es ist witzig, weil mein Turm hier scheint eine gute Thermik zu haben. Ich bin ein riesen Ornithologie-Fan, also ich bin eine Birdwatcherin, ich oute mich mal an dieser Stelle und tatsächlich pünktlich jeden Tag um 16:45 fliegt der Graureiher direkt an meinem Turmfenster vorbei. Da kann ich die Uhr nachstellen und auch übrigens die Sittiche sind tatsächlich immer wahnsinnig pünktlich. Also im Winter ein bisschen früher als im Sommer. Die fliegen dann ja in so eine Aue am Rhein und toben sich aber hier mitten in Köln den Tag über aus und sind wirklich die Exoten. Was ich nicht wusste war, dass 1967 tatsächlich ein neuseeländischer Tierpfleger im Zoo in Köln die erste kleine Bande von vielleicht 5 Alexander-Sittichen, also sie sind quietschgrün, haben rote Schnäbel und so ein rotes Bändchen um den Hals und witzigerweise hatten wir die damals auch in San Francisco. Da gibt es auch so eine Gang sozusagen von denen und ich nenne die wirklich Gang, weil ich sehe vom Schreibtisch manchmal, wie die den großen Habicht malträtieren oder sich mit den Krähen kloppen. Ja, das ist total toll. Und tatsächlich seit 67, der hat die gezähmt und hat die so gezähmt, dass die tagsüber ihr Gehege verlassen durften und abends zurück in den Zoo kamen. Tja, und dann ist das Ganze irgendwie aus dem Ruder gelaufen, denn mittlerweile sind das Jahrhunderte in ganz Köln. Also das fand ich ganz toll.
Paradies, das wusste ich jetzt auch und das habe ich jetzt von dir gelernt, Anne.
Ja.
Aber in Bonn gibt es das auch, da gibt es auch so Sittich-Kolonien und die sind ja unheimlich laut, muss man sagen.
Die sind wahnsinnig laut und es ist tatsächlich manchmal, wenn ich so mit Freunden auch hier in den Park gehe oder manchmal irgendwie ja mit Menschen, mit meiner Familie da spazieren gehe, dann sagen wir immer, das sind die frechen Jugendlichen, ja. Also das ist genau. Irgendwie total verrückt, ja.
Ja. Ja, und dieses Buch hier, Mark Benecke und Kat Menschik, ich habe es auch hier, ist wirklich vorne so ein bisschen wie eine Stickerei auch, finde ich.
Ja, Kat Menschik übrigens ist ja auch ein, also sie steht ja auch, also nicht für die Buchherstellung, aber sie ist zum Beispiel für mich auch jemand, die ihre künstlerische Kreativität ja auf allen Ebenen lebt. Also die hat ja zu ihren Figuren sogar inzwischen, also Merchandising, habe ich gesehen, du kriegst also ja so kleine Porzellananhänger und so. Und sie hat das auf eine so tolle Art, die lebt wirklich ihr künstlerisches Leben. Das fasziniert mich sehr. Und genau, ich wusste das von einer kleinen Buchhandlung, in der ich hoffentlich auch wieder im März lesen werde, in Ueckermünde, dass sie dort in der Nähe auf einem Hof wohnt. Also sie ist mir schon sehr früh begegnet, aber und sie ist mir immer so am Rande begegnet und ich dachte, mein Gott, was für eine Illustratorin. Gerade Galliani, sie hat ja auch von Volker Kupfer sehr tolle Moabit, hat sie das Cover gemacht, ne? Macht sie immer wieder. Genau. Aber hier,
Berlin-Autor.
Ja, und man muss vielleicht an der Stelle nochmal sagen, dass dieses Buch eine positive Auswirkung von Covid ist, denn es war erst in 2 Jahren geplant und Mark Benecke fielen auch, wie uns allen, die ganzen Lesungen weg. Und plötzlich hatte er Zeit, dieses Buch zu schreiben. Und das ist natürlich ja auch mal eine schöne Auswirkung. Ich habe dieses Buch im November dann schon, ja, ich glaube, ich habe das, die hatten, also ich habe ein Exemplar, glaube ich, aus der Panke-Buchhandlung sogar mitgenommen. Und dann habe ich das aber so oft verschenkt, dass das, glaube ich, jetzt schon mein 4. ist. Und ja, also allein beschämende Hunde. Die Frage, schämen sich Hunde oder wissen die genau, dass sie unsere Herzen erweichen, wenn die genau so gucken? Das finde ich großartig.
Beschämende Hunde, genau. Es sind aber auch Tiere drin, wie kanntest du den rotbeinigen Schinkenkäfer? Den kannte ich bis heute nämlich auch nicht. Silberfischchen, Glühwürmchen, gut, das sagt uns was, Vampir, Fledermäuse, also sehr, ist eine ungewöhnliche Tierauswahl, würde ich auch jetzt mal sagen, ne?
Ja, was natürlich an Mark Benecke liegt, ne? Der ja, also wenn Leute nicht wissen, wer ist denn das? Das ist dieser sehr gut aussehende, ziemlich tätowierte Forensiker, der ein bisschen Gothic-mäßig immer aussieht und so gerne in schwarzem Leder mit einem ganz klaren Blick und einer sehr schicken, modernen Hornbrille, Metallbrille in deutschen Talkshows sitzt. Und das letzte Mal habe ich ihn bei Böttinger gesehen, da hatte er irgendwelche Maden in der Butterbrotskiste mitgenommen. Und da sprang die Frau, obwohl sie wegen Covid 2 Meter von ihm entfernt saß, auf dem Nachbarplatz. Ich habe vergessen, wer das war. Die sprang wirklich von ihrem Sessel hoch. Der hat ja tatsächlich unseren Blick auf Maden nochmal geändert, weil er ja als Kriminologe anhand dieses Madenbefalls feststellt, wie lange Leichenfunde ja schon, also wann der Todeszeitpunkt war. Der Arbeit, also hat das Tierreich komplett ins, ja, also unsere Zuhörer sehen gerade nicht deinen angewiderten Blick, genau. Also ich finde, dass der unseren Blick darauf nochmal sehr verändert. Ich komme vom Land, ich bin ja eh von nix fies, ne? Also klar gab es bei uns früher im Kuhstall auch Ratten, ja. Und ich war dann auch schon immer etwas, aber als Kind schon sehr, oder als Jugendliche dann auch sehr abgeturnt, wenn meine Freundinnen aus der Stadt sagten, können wir einmal noch in den Stall Ratten gucken gehen? Weil da saß immer eine Ratte oben auf dem Balken und da hing dann tagsüber, schlief die, da hing so der Po und der Schwanz runter. Das fand ich nicht so toll, aber meine Freunde aus der Stadt fanden das immer alle spektakulär. Und natürlich kennst du als Kind ja auch ja diverse, also du hast ja eine andere Verbindung zum Tierreich als Kind auf dem Bauernhof, ja.
Die Perspektive macht auch den Unterschied.
Ja, aber das mit dem, so weit war ich natürlich nicht gegangen mit Maden und so, ja.
Also das, genau, also ja. Maden, muss ich sagen, hatte ich jetzt bisher auch nicht so ein Faible.
Ich weiß auch gar nicht, was Mark Benecke mit denen macht, ehrlich gesagt. Das müsste ich dann doch nochmal in Erfahrung bringen. Ja, aber also tolles Buch, Galliani.
Recherchieren, genau, Galliani.
Und übrigens, ja, auch. Und auch nochmal finde ich ein schönes Beispiel dafür, dass auch große Konzernverlage mit diesen, also Galliani gehört ja zu Kiepenheuer und Witsch und damit auch zu Holzbrink. Ich finde einfach, wir leben in einer Zeit, und da sind wir privilegiert in Deutschland, wo eben auch die Sublabel großer Verlage so ein kreatives Eigenleben haben. Katmenschik oder auch dieses Buch prägen im Grunde genommen das Antlitz von Galliani. Und das ist doch toll. Ich finde, dass wir da in einer reichen, schönen Kultur in Deutschland sind, auch was das betrifft, auch mit der Herstellung, ne?
Das stimmt, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Das Ganze ist nämlich auch Band 9 einer Reihe, die Katmenschik da aufgemacht hat in einem Verlag, die heißt Illustrierte Lieblingsbücher. Und da gehört auch dazu Tschechow und Klassiker der Weltliteratur. Also sie ist da wohl ganz frei in der Auswahl. Und ja, auf jeden Fall lesens- und anschauenswert.
Sehens- und fühlenswert. Und für fühlenswert. Die vielleicht nochmal sagen, was genau macht denn so ein Hersteller oder eine Herstellerin im Buchverlag? Das ist tatsächlich eine unglaublich... ja, ein kreatives Gewerk, das wir nochmal haben bei den Büchern, die sagen, welches Papier soll das haben, welcher Einband, wie wird es gesetzt, wie wird es gesetzt, was nehmen wir für einen Druck, und das ist toll. Und da bin ich auch selber sehr verwöhnt. Mein allererstes Buch ist ja bei Bucher in Österreich erschienen und das war damals, ich bin ja so ein Geräuschfan, mir haben damals ganz viele gesagt, Bucher hat das so toll auch gemacht. Das war ein ganz besonderes Papier. Und dann sagten ganz viele Leser, ach, ihr Buch macht so schöne Geräusche beim Lesen. Das fand ich so toll, wenn du blätterst, das ist sonst flapp, flapp, flapp. Das war ein schönes, hochwertiges, teures, gutes Papier. Und das muss man vielleicht einfach auch nochmal loben. Darüber wird ja auch wenig in Literaturrezensionen gesprochen. Aber das hier ist das Meisterstück darin, ja.
Ganz wichtiger Hinweis von dir. Und Papier ist auch wirklich wichtig, auch die Haptik. Deswegen werde ich nie auf E-Book umstellen, es sei denn, mich zwingt jemand dazu und es gibt keine Prints mehr, was ich natürlich nie hoffe, weil ich das...
Ja, aber E-Book macht ja an manchen Stellen schon Sinn auch. Oder als Zweitbuch für unterwegs finde ich E-Book super. Und ich kann sagen, bei vielen fremdsprachigen Büchern ist es auch super. Und für alle Recherchen, die ich habe, ich arbeite gerade an einem historischen Thema und da hilft mir E-Book, wenn ich da andere Notizen machen kann und das ganz anders in meine Recherchen übernehmen kann, hilft mir dabei sehr. Also ich finde, E-Book wird zu Unrecht auch ein bisschen immer verbal verhunzt.
Für Recherchen, ja, für den Lesegenuss und die Haptik und dieses Vergnügen. Ich habe nämlich jetzt hier auch eins ausgewählt, für die geliehenen, auf Umwegen empfohlenen. Das ist auch unheimlich schön anzuschauen und schön gemacht. Das ist von Adeo, aus dem Adeo Verlag, oder heißt es Adeo? Adeo wahrscheinlich. Ich glaube, es heißt Adeo. Die fast vergessene Kunst des Briefeschreibens von Titus Müller und Gabi Trombello-Wirkus ist von einem Duo entstanden. Titus Müller ist ein Autor, den mir eine Freundin nahegelegt hat, die Birgit Eschbach, viel Leserin, und sie liest sehr gerne Sachbuch und Ratgeber, was ich gar nicht so viel in meinem Leserepertoire habe. Und sie hat mich aufmerksam gemacht auf Titus Müller, der eigentlich historische Romane schreibt, aber auch ganz viele Sachbücher, und jetzt 2020 dieses Buch über die fast vergessene Kunst des Briefeschreibens mit einer Grafikerin zusammen rausgebracht hat. Und sie haben es wirklich im Duo geschrieben, also er von der inhaltlich-literarischen Seite und recherchierten Seite, und sie hat dazwischen dann die Kapitel zur Haptik, mit welchem Schreibwerkzeug schreibt man, wo bekommt man das beste Papier, was bedeutet Handschrift, wie findet man seine eigene Handschrift, es gibt da kein gut oder schlecht, kein schön oder hässlich und so weiter, was sagt die Handschrift über Menschen. Also es ist wirklich ein zweigeteiltes Buch, und das ist auch optisch abgesetzt, also man sieht auch, die Passagen sind zum Beispiel, ich kann es dir jetzt hier zeigen, also die von Titus Müller sind weiß, auf weißem Hintergrund, und die von der Grafikerin auf blauem Hintergrund. Also es ist wunderschön, tatsächlich auch Stichwort in der Herstellung, wir haben das gar nicht abgesprochen, es passt super hier unsere Reihe, wie das jetzt so vorangeht. Was mich daran sehr fasziniert hat, sind vor allem die Ausführungen von Titus Müller zu einzelnen Briefwechseln, historischen Briefwechseln von Beethoven und der unsterblichen Geliebten und Kafka und seiner Freundin und so weiter. Und ich habe mich da in jede einzelne Geschichte, da merkt man natürlich dann den historischen Autor, ich habe mich in jede einzelne Geschichte so reingelesen, dass ich jedes Mal traurig war und dachte, jetzt will ich einen Roman dazu.
Ach, also interessant.
Ich muss ihm das nochmal sagen, dem Titus. Ich hätte wirklich von jeder einzelnen recherchierten Geschichte von den Briefwechseln hätte ich einfach weitergelesen und die ganze Lebensgeschichte von den Leuten lesen mögen, weil er das wirklich so fantastisch macht. Und ich habe es deswegen ausgewählt, also Hardcover 18 Euro bei Adeo, glaube ich. Werde ich auch nochmal nachfragen, erschienen. Ich habe es deswegen ausgewählt, weil ich glaube, es ist auch jetzt gerade eine super Zeit zum Briefeschreiben. Also Titus Müller bröselt da auch auf, dass es beim Briefeschreiben um was anderes geht als bei WhatsApps und SMS, nicht um die reine Mitteilung von Dingen, sondern um die Frage, wie man etwas schreibt, wie man einen Satz formuliert, wie viel Zeit man sich dafür nimmt. Und die Briefe, die dann auch ankommen, die dauerten ja zu der Zeit von Beethoven wirklich über einen längeren Zeitraum, bis sie da mit der Postkutsche dann da vielleicht von Salzburg zurück nach Deutschland transportiert worden waren. Das dauerte alles, das war ein Prozess, und davon lebt so ein Brief. Und wenn der dann ankommt, ist das so ein süßes Vergnügen, wenn was Gutes drinsteht oder es ist ein Liebesbrief und die Leute haben das dann mehrmals gelesen, immer wieder gelesen. Das ist eine Liebeserklärung, eine Liebesbotschaft oder eine Freundschaftsbotschaft oder eine Lebensbotschaft, die man immer wieder rausholt, wie so ein Buch, das einen begleitet. Und vielleicht auch nach Jahren, wie wir das jetzt ja auch erzählt haben von den Büchern, nach Jahren holt man das wieder raus und man weiß wieder genau, wie man sich gefühlt hat, als man diesen Brief bekommen hat. Also es ist was unheimlich entschleunigendes, Briefe schreiben und Briefe bekommen, aber auch was sehr Wertschätzendes und was einen sehr hohen Anspruch hat und einen Bleibewert hat. Und das hat mir sehr gut daran gefallen, und vielleicht ist auch jetzt gerade die Zeit, mal wieder einen Brief zu schreiben. Die Post hat zwar gut zu tun mit diesen ganzen Auslieferungen, die wir jetzt gerade hier so tätigen im Lockdown, aber schreib doch mal wieder schöne Briefe. Ich mache es zu wenig, ich mache es sehr gerne. Gerne auch aus dem Urlaub zum Beispiel. Das geht dann immer über die Karte hinaus, wird immer länger, immer länger. Und es ist so ein bisschen wie Tagebuchschreiben, aber für andere, finde ich.
Also ich finde das Buch, das du jetzt vorgestellt hast, so wahnsinnig passend in dieser Zeit, weil ich glaube schon, dass wir gerade in einem großen Briefe-Revival sind. Ich kann das sehen für mein Umfeld. Ich hatte vorgestern tatsächlich, hatte ich mal wieder so einen Stapel Schneckenpost und musste das noch ganz schnell zum Friesenplatz bringen und bin wirklich losgerast. Und vor mir waren noch ein paar, die tatsächlich, also das sind ja inzwischen No-Name-weiße Laster, die das dann, weiße Transportautos, die das abholen. Und alle drei Briefkästen dort, die ja schon nachmittags um 3 Uhr einmal geleert waren, waren bis oben hin zum Rand voll. Wann immer ich gerade Schneckenpost abwerfe und ich schreibe, ich habe selber ein Briefschreibe-Revival wie seit vielen Jahren nicht mehr, weil diese Zeit gerade auch des Lockdown, das löst ja etwas ganz anderes bei uns aus. Und ich finde selber Briefe hochbeglückend. Ich habe einen ganz alten, also mein zweitältester Freund, seit ich Kind bin oder war. Wir schreiben uns auch, also wir haben natürlich unsere E-Mails und wir rufen uns auch oft an. Aber wir haben, als wir unsere Bauerschaft St. Olaf verlassen haben, uns geschworen, ab jetzt werden wir uns bis ans Lebensende Briefe schreiben. Und das machen wir auch und begleiten uns damit durchs Leben. Und darüber hinaus, ich schreibe wahnsinnig gerne Briefe und ich schreibe so viel mehr Briefe, also ich schreibe Briefe wie seit Jahren nicht mehr zurzeit, weil das auch so kostbar geworden ist. Nochmal eine andere Form von tiefer Kommunikation. Und mein Umfeld spiegelt mir, dass es also zumindest in meinem Umfeld vielen Menschen so geht. Wir haben ein echtes Briefschreiber-Revival, glaube ich. Und es kommt ja übrigens noch hinzu, dass wir ja leben, gerade in einer Zeit, wo WhatsApp seine Bedingungen umstellt, ne, dass plötzlich gläsern ist, dass wenn du bei WhatsApp Nutzerin bist, gibst du nicht nur dein ganzes, das war ja bisher schon so, dass du dein Adressbuch freigibst zur Nutzung dem Facebook-Konzern, sondern alles, was in deinem Computer ist. Und ich sehe gerade in den letzten Tagen, ich bin eine sehr fleißige Signal- und Telegram-Nutzerin, also mein halber Kreis, mein halbes und wirklich großes Kontaktbuch, Adressbuch digital ist jetzt bei Telegram. Also ich habe eben, bevor wir hier angefangen haben, guckte ich auf mein Handy und dachte, was, ich habe 80 Signalmeldungen, das kann doch nicht sein. Es waren nur zwischen gestern und heute 80 Menschen aus meinem Adressbuch zu Signal gegangen. Das, was ich damit sagen will, Usch, ist, dass ja der Brief nochmal uns, also der Brief hat plötzlich etwas, was wir komplett verloren haben, nämlich unsere Privatheit. Mir ist das aufgefallen, als ich die ersten Nachrichten mit Signal geschrieben habe. Das ist die App, die auch Ed Snowden empfiehlt und nutzt. Plötzlich habe ich gemerkt, wie ich mich in meiner eigenen Kommunikation vorher, wie ich im Hinterkopf wusste, das kann ja jetzt jeder mitlesen, alle Geheimdienste, wie ich meine Kommunikation dem angepasst hatte. Also wie frei und anders ich auf Signal oder Telegram mich bewege, das hat mich echt erschüttert. Und deshalb hat der Brief tatsächlich etwas, ja, und also, und ich arbeite eben gerade an einem Geheimprojekt. Auch alle, die damit zu tun haben, kriegen Briefe, gerade von mir.
Das ist großartig. Mich macht das wirklich glücklich, dass du das erzählst. Ich schreibe im Geiste gerade viele Briefe, setze es viel zu wenig um, weil bei mir hier Homeschooling, Homecooking, Homewahnsinn zugange ist. Und also manchmal kann ich mir selber gar nicht vorstellen, wo die Zeit hinläuft. Aber ich finde Briefe wirklich, ich habe auch im Studium ganz viele Briefe geschrieben. Einige meiner Freundinnen werden sich jetzt erinnern und habe immer aus Frauenzeitschriften Kuverts, inhaltlich passende Kuverts dazu gebastelt.
Und ach so, ja, ja, stimmt, gemacht. Gut, das habe ich früher auch gemacht. Ja, das kommt, ja, ja, genau. Ja,
weil,
ja, ja.
Die so unheimlich schön sind, ne? Die werden ja immer schöner, diese ganzen Magazine. Und da kann man ganz toll Kuverts draus basteln und die passen dann irgendwie auch noch dazu. Oder manchmal, wenn ich irgendwie in Urlaub war, habe ich dann da noch Lavendel aus Südfrankreich mit reingepackt und wenn die da ankamen, haben die geduftet. Also ich finde, ein Brief ist tatsächlich auch wirklich ein Geschenk, was man bekommt.
Das heißt, du schreibst deine Bücher nicht von Hand. Du schreibst alles, du tippst alles.
Ich tippe. Ja.
Okay. Aber ja, ich schreibe auch
zwischendurch mal von Hand, doch.
Also auch Bücher.
So einzelne Passagen, jetzt nicht ganze
Bücher, okay.
Aber wenn ich mal jetzt irgendwo bin, man hat ja auch nicht immer, also klar, man könnte es auch jetzt drauf sprechen aufs Handy. Das mache ich nicht, dann habe ich irgendwie Zettelwirtschaft dabei und meistens dann doch nicht das richtige Notizbuch, aber manchmal, und wenn ich es noch auf einen Einkaufszettel irgendwo drauf schreibe, dann schreibe ich von Hand.
Okay, also ich habe tatsächlich ein Buch mal von Hand geschrieben, weil es nicht anders ging. Also weil es nicht anders ging, weil ich habe die Ehrwürdige über die tibetischen Nonnen, also die erste Gelehrte im tibetischen Buddhismus, schrägerweise, das mag an diesem Thema gelegen haben, ich konnte das nicht tippen. Ich habe das komplett per Hand geschrieben und dann abgetippt. Und das ist auch spannend, weil das ist ein anderer Schaffensprozess, den du hast. Das ist schon interessant. Ich fand das toll. Aber klar, ich tippe schneller, als ich mit der Hand schreibe. Ne?
Man kann es besser überarbeiten, wieder hin und her schieben und sowas. Ja. Und Anne, ich freue mich total jetzt auf das vierte Buch, das du mitgebracht hast, das Blaue, die blauen Bücher. Kurz,
du hast gesagt das vierte, ich habe gerade das Pferdebuch verstanden. Nein, du meinst das vierte Buch.
Ja. Oder sind da Pferde? Würde ich jetzt nicht
ausschließen. Nein.
Ist was zu tun. Ich freue mich wie Bolle. Es ist ein Isländer, den du uns mitgebracht hast.
Ja.
Sag mal, stimmt dieses Gerücht oder diese Info, die ich im Kopf habe, dass Island das Land ist mit den meisten Autorinnen und Autoren pro Bevölkerungszahl? Stimmt das?
Ja, tatsächlich auch mit der höchsten Dichte an Nobelpreisträgerinnen pro Bevölkerung. Ach, Island hat 356.000 Menschen. Island übrigens wird im Juni wahrscheinlich Herdenimmunität haben, weil die Leute auch viel schneller durchgeimpft sind. Ja, das stimmt. Da schreibt, ich glaube, statistisch jeder Zweite sogar. Und Island ist auch tatsächlich das Land der vielen kleinen Selbstverlage. Es gibt so viele Verlage in Island. Das ist unglaublich. Ich meine, also ich habe allein letztes Jahr mal eine Liste von 80 Verlagen gehabt. Das fand ich irre für so einen kleinen, also ich meine, das ist ja räumlich nicht klein, aber ja, und von den 356.000 leben ja mehr als 2/3 inzwischen im Raum Reykjavik, also und im Speckgürtel von Reykjavik. Ja, aber das stimmt, das ist richtig. Und Island fördert auch das Schreiben. Wenn du in Island ein Buch schreibst, bekommst du vom Staat schon sofort eine Förderung. Island hat ganz viele Programme für Schriftsteller, für alle Künste. Alle Künste werden mit Stipendien gefördert. Heißt aber auch, es ist ein anderes Geschäftsmodell als bei uns. Als ich vorletztes Jahr dort ein Stipendium vom Goethe-Institut hatte und dann aber, ja, ich war ein halbes Jahr war ich in Island 2019 und hatte ja die große Ehre, auch den Staatsbesuch von Herrn Steinmeier und Frau Büdenbender zu, also unseres Bundespräsidenten und seiner Gattin, unserer First Lady, ein Stück zu begleiten. Da habe ich eine große Lesereise gemacht durch Island, aber ich wurde Teil eines Künstlerpools. Also ich bin dann auch zu Dichtertreffen gegangen, die im Gröndalshus, wo ich gewohnt habe, auch immer eine Etage über mir war. Und ich weiß noch, ich glaube, es war der zweite oder dritte Abend, da hörte ich immer was stampfen und dachte so, hä? Ich dachte, da treffen sich die Dichter. Das ist wohl doch ein Chor, der sich heute trifft. Und dann erst wurde ich da auch aufgenommen und war dann auch allwöchentlich bei den Dichtertreffen und lernte also auch Gedichte auf Isländisch zu interpretieren von meinen isländischen KollegInnen. Und zwar wird das wirklich vorgetragen mit dem ganzen Körper. Du springst teilweise hoch und du rufst. Und in Island muss man aber auch wissen, du lernst in der Schule vortragen, ganz anders als hier. Als ich mit Frauenfische Fjorde dort auf meiner Lesereise war, gab es immer einen Menschen und ich habe mir wirklich gewünscht, dass das in jedem Ort jemand anderes ist. Ich weiß noch, es war, glaube ich, die dritte Lesung in einem kleinen Ort namens Selfoss. Da sagte ich, sag mal, haben die hier alle eine Schauspielausbildung? Und dann lachten die Leute und sagten, nee, das lernen wir hier in der Schule. Ähnlich übrigens ja wie in den USA lernst du ja auch Vortragen. Du lernst ja Debatte, den Vortrag, die Rede lernst du. Das lernst du auch in Island. Das führt aber eben auch dazu, dass die sehr frei das machen. Und eben dadurch gibt es auch unheimlich viele Dichter, weil ja auch Prosa wahnsinnig gefördert wird. Aber dann sagten die, wie Anne, du kriegst deine Lesungen bezahlt? Das gibt's hier nicht. Dann gehst du natürlich über die Dörfer. Es gibt auch ganz viele Künstlerhäuser, auch an bizarren Orten. Also ich war mal im Eyjafjörður, hatte ich eine Lesung. Und da muss ich gestehen, hatte ich auch eine Nacht, die nicht so toll war. Ich bin da so ein bisschen feinstofflicher unterwegs. Da ist die Künstlerwohnung im ehemaligen Schlachthaus. Und da, ich muss aber sagen, da war ich gerade kurz vor der Abgabe von Wo die wilden Frauen wohnen, also meinem aktuellen Buch. Und da habe ich einfach nachts geschrieben. Das war auch sehr spannend, dann nachts zu schreiben. Es gibt wirklich in jedem kleinen Ort und auf allen möglichen Inseln gibt es in der Regel Künstlerorte, wo du hingehen kannst und da eine Zeit bezahlt wirst und tatsächlich eben auch dein Produkt herstellst. Schenkst du dem Land natürlich auch dein Produkt. Das führt auch dazu, dass Menschen im künstlerischen Ausdruck sehr wenig reglementiert werden. Und das führt einfach zu guten Künstlern. Und das Buch, das ich mitgebracht habe, 60 Kilo Sonnenschein von Hallgrímur Helgason, der ist ein verrückter Typ. Wir kennen von ihm Reykjavik 101, das ja auch von Komaka verfilmt worden ist, was sozusagen nicht nur die isländische Literatur sehr in der Welt ja hochgebracht hat. Der ist also international ein gefeierter Star. Ich habe ihn kennengelernt im vorletzten Jahr bei einer Ausstellung und da kam er gerade aus Nashville und hatte auch eine super gute Klamotte. Und Hallgrímur mag ich sehr, wir haben uns damals angefreundet. Und was ganz toll ist, der ist gerade in Siglufjörður. Ich kriege jeden Tag von Hallgrímur so ganz verrückte Schneebilder. Der hat nämlich, ohne dass wir das abgesprochen haben, gerade auch auf Instagram gepostet, genau das Foto, das auf dem Rücken, also auf dem Buch, auf der Rückseite meines aktuellen Buches ist, da ist ein Boot und ein Berg und ein ganz unglaublich schönes grünes, das ist ein Hotel, das weiß man nicht, wenn man das sieht. Das ist in diesem Ort Siglufjörður. dieses Foto habe ich im Sommer gemacht und beschreibe auch in dem Buch, wie ich im Sommer in diesem Ort bin, ganz oben, also wirklich am Pol, direkt, der liegt direkt am Polarkreis, wie im Sommer die Kinder in Daunenjacken und Strumpfhosen spielen und ich sehe die schneebedeckten Höhen. Das Foto, was ich da habe, die Winterversion, hat Heilgrim mir gerade gepostet und die haben, ich glaube, die haben 5 Meter Neuschnee gerade gehabt diese Woche. Also es ist einer der unwirtlichsten Orte und ich weiß noch, wie ich da mit dem Auto hingefahren bin. Ich hatte eigentlich das Goethe-Institut, ich hatte da so ein Auto, mit dem ich dann durch die Gegend fahren konnte. Das war eigentlich ein Jeep, also kein Jeep, es war ein deutsches Auto. Aber ein SUV, den du in Island wirklich brauchen kannst. Und ich war auch schon mit dem Jeep in der Sahara. Also ich bin ein sehr abenteuerlicher Mensch. Aber da habe ich gemerkt, als ich nach Siglufjörður reinfuhr und es waren so Schlamm, also an dem Tag gab es so Schlammmassen, die so die Berge runterkamen. Da bin ich sehr vorsichtig über den letzten Berg gefahren, als ich da ankam. Und man fährt auch durch bizarre Tunnel, die teilweise nur einbahnig sozusagen sind, da musst du dich auch erstmal dran gewöhnen, weil wenn dir jemand entgegenkommt, hast du unter Umständen ein Problem. Und die sehen wirklich aus, als würdest du den Trollen jetzt gute Nacht sagen, ja. Also ich mit meiner Fantasie auch noch, dann sind die beleuchtet. Ich sehe dann immer die Trolle tanzen da drin. Es ist völlig abgefahren. Ja, da kriegt man doch noch mal gerade ein bisschen Herzklabastern, sagt man in Norddeutschland. Also so ein bisschen, da erhöht sich schon schwer der Puls, wenn du da reinfährst. Aber das ist genau, also dieses Siglufjörður, was übrigens auch das Vorbild war für diesen Ort, der im Buch heißt, ich muss noch mal gerade nachgucken, wie der hier heißt. Also das ist eigentlich Siglufjörður. Er hat das hier genannt Segulfjörður und das spielt in einem Ort namens Faneri und in einem Fjord. Und Siglufjörður ist aber tatsächlich das Vorbild dafür. Übrigens werden das ganz viele deutsche Leute kennen. Island-Fans kennen das in der Regel. Und ich weiß noch, wie ich auch das erste Mal dahin kam, dachte ich, habe ich ein Déjà-vu? Was ist das denn? Wieso kenne ich einige Häuser? Wir kennen die, weil in Trapped ist da gedreht worden. Das ist eine der erfolgreichsten isländischen Serien. Eine Nordic-Noir-Crime-Serie. Ja. Die spielt in einem anderen Fjord, in Seyðisfjörður, an der ganz, also quasi, ja, auf der ganz anderen Seite von Island, aber da gibt's eben so tolle Häuser und die Kirche und so, die haben also viel in Siglufjörður gedreht, ja. Also und
das ist das Setting auch dieses Romans.
Ja, und Hallgrímur, muss man noch dazu sagen, Hallgrímur Helgason ist jemand, der auch es total krachen lässt im Kreativen. Und zwar ist er auch ein sehr bekannter Maler in Island. Der malt ganz tolle Gemälde und ich habe tatsächlich auch in meinem neuen Buch, also in, wo die wilden Frauen wohnen, steht in dem Kapitel über die Seefahrerin, da erzähle ich die Geschichte der Seefahrt und der Frauen, wo ja übrigens, erschreck jetzt nicht, 1775 schon der gleiche Lohn in Island eingeführt wurde. Da beschreibe ich, wie ich zur arktischen Uni in Ísafjörður, wie ich da stehe und der deutsche Dekan kommt und wir stehen da und unterhalten uns. Was ich nicht in meinem Buch geschrieben habe, ist, dass ich wartend auf Peter Weiß, wartend dort stand und auf ein Gemälde guckte. Da waren zwei ältere Damen mit Hut und ich dachte die ganze Zeit, das gibt's da nicht, die kommen mir total bekannt vor. Und dann erzählte eben auch bei einer Tasse Tee, das passt jetzt zu unserem Gespräch, sagte Peter, na und, hast du schon Hallgrímurs neues Bild gesehen? Und ich so, ja, warum kommt mir so bekannt vor? Und dann sagte er, ja, weißt du denn gar nicht, alle seine Figuren haben immer sein Gesicht. Das heißt, es ist sein Gesicht als alte Frau. Und der Typ ist so, so bizarr, brachial, witzig. Und der steht für eine bestimmte, also der steht für den isländischen Humor. In Island lachen die Leute so dermaßen laut. Island, das ja immer mit so eher Melancholie und dunkle Winter und so verbunden wird. Und also dieser
Licht,
ja. Und Isländer, also natürlich war das ganz schlimm. Ich lernte das ja eben zur Zeit der Finanzkrise oder da waren noch die Auswirkungen der Finanzkrise kennen und meine Romane spielen ja auch in der Finanzkrise. Aber Island, ich will nicht sagen, da hat es das richtige Volk getroffen, völliger Quatsch. Die haben schrecklich darunter gelitten bis heute. Aber es führte dazu, dass andere Menschen an die Regierung gingen. Heute sind Künstler in der Regierung in Island. Und zu dieser Generation, der ist nicht in der Regierung, gehört auch Hallgrímur. Seine Frau hat einen Verlag, der ist wahnsinnig aktiv und schreibt noch diese dicken Schwarten. Also das ist jetzt auch nicht gerade dünn. Ich habe es erst begonnen. Es ist 500... 67 Seiten ist das Manuskript auf jeden Fall. Ja, also 570 Seiten sind es. Und es gibt wunderbarerweise auch ein Glossar hinten drin. Und es beginnt Heiligabend 1900. Und es erzählt so viel über die Ursprünge der isländischen Gesellschaft. Und das ist etwas, was ich ganz kostbar und wunderbar finde. Denn die isländische Gesellschaft ist ja sehr bäuerlich. Also Leser meiner Bücher wissen das. Ich erzähle sowas dann auch immer. Wann hat eigentlich in Island das begonnen, dass die Leute in die Stadt gingen und nicht mehr auf dem Land waren? Warum war das so? Was ich aber so toll finde, ist, dass tatsächlich auch unsere Generation dem Land noch so verbunden ist und auch die nachfolgenden Generationen. Landleben, Countryside ist etwas total Erstrebenswertes und das übrigens hat auch die, das hat auch tatsächlich die Finanzkrise nochmal verändert in Island. Plötzlich waren auch die alten Werte, also auch zum Beispiel Stricken hat nochmal einen riesen Boom nach 2008 bekommen in Island und die junge Generation ist dadurch viel mehr ja auch nachhaltig geworden, also und Countryside, fast alle haben Sommerhäuser auf dem Land, die alten Bauernhöfe sind inzwischen mit Breitband ausgestattet. Viele Menschen sind auch zu Zeiten dieser Finanzkrise aufs Land gegangen, weil sie sagten, ich kann es mir nicht mehr leisten, in der Stadt zu wohnen. Wer Reykjavik besucht, weiß ja, wie teuer das ist. Also ein Bier, 6 Euro, ist ja nix in Island, ja. Wobei man sagen muss, Alkohol ist auch besonders teuer. Also das erkläre ich ja auch in meinem aktuellen Buch, warum das so ist. Aber diese, wo kommen wir eigentlich her? Und dass tatsächlich schon die Landwirtschaft, also eigentlich die Landbevölkerung schon so auch schon so mit Büchern durch den Winter kam, dass trotzdem dieses Feingeistige in Island auch auf dem Land eine Basis hat. Das finde ich zum Beispiel ganz, ganz toll. Also es beginnt Heiligabend 1900 und es ist ein sehr, ich finde, bestechend geschriebener Roman und es beginnt mit Eilifür, der hat Weizen für seine Familie besorgt und kann aber nicht mehr zurückkehren. Die Hütte liegt unterm Schnee begraben und dann sterben auch noch seine Frau und seine Tochter. Sein Sohn überlebt und er überlebt nur, weil er sich an den Zitzen einer Kuh quasi selbst versorgt. In dieser Schneekatastrophe. Das ist etwas, was heute noch für Island total heutig eigentlich ist, weil es gibt dort so schlimme Katastrophen. Im letzten Jahr ist in Flattery, das ist eine kleine Halbinsel, wo auch eben dieses Seefrauenkapitel, von dem ich gerade aus meinem neuen Buch erzählt habe, spielt, ist die stärkste Lawine, die weltweit je gemessen wurde, über den wahrscheinlich schönsten Ort der ganzen Insel hinweggegangen. Ein wahnsinnig schöner Ort und hat dort, die haben dort eine Lawinen, so ein Ableitungssystem, dass das praktisch über so Betonbalustraden drüber geht. Aber der Schnee ist so schwer in Island inzwischen, dass sie tatsächlich den kompletten Hafen und den Leuchtturm versenkt haben. Also man muss dazu sagen, dass Island, auch davon handelt ja mein Buch, von der Klimakatastrophe so stark betroffen ist. Was übrigens auch interessant ist, Usch, denn damals war es ja schon so, dass an der Finanzkrise in Island wir relativ früh sehen konnten, was auf die ganze Welt zukommt. Ja. Also im Bergbau hat man das, glaube ich, die Kanarienvögel genannt. Ja, wenn der Kanarienvogel in die Grube fliegt, wenn er nicht zurückkommt, ist es da giftig. Also Island ist so ein bisschen wie der Kanarienvogel. Wir haben letztes Jahr den ersten Gletscher dort beerdigt. Ich gehe auch auf den Gletscher in dem Buch und erzähle in meinem Buch jetzt auch von den Gletschern, aber auch die, im Grunde genommen siehst du, also die Grönlandsee, er ist nicht mehr so kalt wie in früheren Jahren, weil das Eis der Arktis schmilzt. Dadurch wird aber der Schnee so wahnsinnig schwer und der Schnee ist ja trotzdem noch im Norden. Also wir sprechen jetzt von den Westfjorden an der Stelle. Auch das übrigens auch Hallgrímurs Roman spielt in den Westfjorden. Das ist das unwirtlichste Gebiet, 200 Kilometer bis Grönland. An hellen Tagen siehst du Grönland. Wer da hinreist, sollte ganz viel Puffertage einbauen, denn tatsächlich landet auch die tägliche Düsenmaschine, kann nicht immer in Ísafjörður landen, weil manchmal über der grönländischen See die Thermik so schlimm ist, dass die dann wieder umkehren müssen. Das heißt, es kann sein, dass du da eine Woche festhängst und nicht wegkommst, ja. Und es sind unwirtliche Wege. Wenn du da hinkommen willst, musst du wirklich du fährst krasse Wege dahin. auch alle Isländer fliegen da immer nur hin. Aber ein wunderbarer Ort. Ich habe da auch übrigens deutsche Studenten getroffen, die Fjordwissenschaften studieren. Und die sagen, ich liebe das, denn ich kann bis in den Sommer hinein hier Schnee laufen und ich bin in 5 Minuten auf dem Segelboot. Ja, man muss schon so ein bisschen kerniger sein und es ist, man darf das nicht vergessen. Also wir denken dann immer, oh, es sind ja so abgeschiedene Orte. Nein, da ist kompletter Hightech, ja. Die haben die schnellsten, also Island hat ja die schnellsten Datenleitungen der Welt. Immer wenn ich aus Island zurückkomme, fallen mir 2 Sachen auf. Also in normalen Zeiten bin ich alle 2 Monate in Island. Und was mir als erstes immer auffällt, ist, wo sind denn all die jungen Leute? Weil uns fehlt hier komplett eine ganze Generation. Du gewöhnst dich nach ein paar Wochen immer so dran und ich auch ganz schnell. Also die haben die höchste Geburtenrate. Du merkst aber, wie viel vitaler das Leben mit jungen, aufgeweckten Generationen ist. Aber das Zweite ist, hier gibt's Orte, wo ich keinen Handyempfang habe. In Island habe ich auf jedem Gletscher 5G. Das führt an so einem Ort wie Ísafjörður aber eben dazu, dass zum Beispiel diese Hightech-Uni, also ich war da mal eingeladen als Magisterarbeiten zur Verteidigung der Magisterarbeiten und da waren teilweise die beratenden Professoren, eine war aus Boston zugeschaltet, ein anderer aus Thailand und eine der Absolventinnen hat im Moment das wichtigste oder ich weiß nicht, es ändert sich ja immer schnell, aber eins der größten Start-ups in Island gegründet und zwar hat sie aus Fischhaut Pflaster, Heilpflaster gemacht und die hat an der amerikanischen Ostküste schon sofort ihr Zweitbüro aufgebaut. Das ist weltweit derzeit eins der gefragtesten Produkte aus Island.
Ja.
Und Ísafjörður, muss man dazu sagen, ist gleichzeitig, also es hat nur 2000 Einwohner, die ganzen Westfjorde haben nur 6000 Einwohner und du hast aber wirklich komplett Hightech, du bist mit der Welt verbunden. Ich beschreibe das auch übrigens, die Brauerin, von der ich vorhin schon erzählte, ist auch in den Westfjorden und ich weiß noch, als ich die das erste Mal anrief, war eine ganz klare Frage, warum nicht auf FaceTime, dann sehen wir uns. Habe ich ihn aus Deutschland nicht gemacht, weil hier ja gerne mal die Datenleitung zusammenbricht. Ich habe jetzt hier eine ganz schnelle, aber das ist in Island überhaupt kein Ding. Also auch wenn du spazieren gehst, bist du ständig mit FaceTime, kommunizierst du mit den anderen. Island ist tatsächlich von dem Land mit der schlechtesten Telefonverbreitung weltweit vor 100 Jahren heute auch zur größten Handydichte der Welt gewachsen. Ja. Ja. Und das macht diese Orte spannend. Und in Ísafjörður übrigens ist die höchste Dichte auch an Flügeln, was ich auch ganz faszinierend finde. Ich bekam eines Tages einen Brief von Ulrike Hage, einer Komponistin, die mir schrieb, dass meine Bücher ihr Island so eröffnet hätten und ob wir uns nicht mal in Island treffen wollten. Ich musste damals sehr lachen, weil ich wiederum ein großer Fan der Musik von Ulrike Hage bin und was sie nicht wusste war, also ich arbeite immer total still, aber wenn ich Bücher schreibe, teilweise veröffentliche ich auch die Listen auf Spotify. Ich mache zu jedem Buch gibt's eine thematische Liste und dann habe ich eine Musikliste. Also ich höre Musik beim Buchschreiben, weil diese Musik die Stimmung meines Buches bestimmt.
Ja, das mache ich.
Und das ist, was das auch, also wirklich ja so krass. Genau, es ist so krass, dass ich manchmal, wenn ich eine Lesung habe zu Frauen, Fische, Fjorde, dann höre ich Laudovico Einaudi, höre ich immer vor meinem inneren Ohr und weiß genau, welches Lied ich da gehört habe, weil der Takt in meinen Texte floss. Und Ulrike, witzigerweise, also Ulrikes Lieder, ich habe immer auf jeder Liste mindestens eine Komposition von ihr und das fanden wir beide. Es war der Beginn einer sehr schönen Freundschaft. Aber was so lustig war, Ulrike sagte damals, ja, ich komponiere ja für Flügel. Ach, schade, dann fällt ja Island irgendwie weg und plötzlich sagte jemand, ja, aber die soll man nach Ísafjörður. In diesem kleinen Ort mit 2000 Leuten gibt es also 7 öffentliche Konzertflügel und 3 Musikschulen. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele klassische Konzerte gehört, wie in meiner Zeit, als ich in Ísafjörður war. Und ich bin auf einem hohen Level, weil in San Francisco einer meiner besten Freunde war der musikalische Direktor der Symphony von San Francisco. Also ich bin da immer ganz viel in klassische Konzerte gegangen, weil ich da immer reinkam umsonst. Ständig sozusagen. Und trotzdem, also man glaubt das ja nicht. Ja. Also Island ist eben auch das Land der großen Wunder, kannst du an der Stelle auch sagen. Und ja, du bist als Autor und Autorin, du hast keine Grenzen. Und Hallgrímur ist dafür ein Beweis, ja. Und 60 Kilo Sonnenschein ist gerade erst bei uns erschienen, im Tropenverlag übrigens. aus dem Isländischen von Karl Ludwig Wetzig, wie ich finde, auch eine wahnsinnig gute Übersetzung. Ich finde sonst auch immer Tina Flecken ist für mich immer so meine Lieblingsübersetzerin. Aus einer Schneewehe bist du gekommen, ist das erste Kapitel. Und zum Beispiel der erste Satz sagt alles über Hallgrímurs brachiale, überbordende Kreativität. Am Anfang war das Blatt leer, unbeschriebenes weißes Papier. Kein einziger dunkler Fleck war darauf zu sehen, weder Punkt noch Komma. Der Fjord war eine einzige augenlose Schneedecke, vom Wasserfall an seinem hintersten Ende bis zur Mündung ins Meer, und es war unmöglich zu erkennen, wo sich unter ihr Wasser und wo Land befand. Der Neuschnee hatte alle Zeichen der Anwesenheit von Menschen getilgt. Der Fjord lag ebenso unberührt unter dem Nordhimmel wie an jenem Tag vor 999 Jahren, an dem er entdeckt und besiedelt worden war. So, aber dieser erste Satz, am Anfang war das Blatt leer, unbeschriebenes weißes Papier. Warum zur Hölle ist da noch kein Autor vor ihm draufgekommen? Das ist doch genau das, womit wir ein jedes Buch beginnen. Großartig. Das ist doch großartig, oder? Finde ich auch.
Auf den Schnee, also es ist auch Poesie. Auch ein Gedicht, dieser Anfang dieses Buches. Ich bin schon im Boot. Das werde ich auf jeden Fall lesen. Und sag mal, ist es auch lustig?
Weil es sind so Sachen darin, die eben sehr isländisch ist. In Island können auch Kühe zum Beispiel fliegen. Wir bewegen uns ja tatsächlich an so einem
fantastischen Ort.
Ja, wir bewegen uns an einem Ort, wo die Menschen, also wir nennen das ja immer Elfen und Trolle, aber in Wahrheit sind das ja 60 Unterwesenheiten, die dann nochmal stattfinden in Island. Ich habe mich da jetzt auch in 10 Jahren, seit ich dieses Land so in mein Herz geschlossen habe, und jetzt kann ich übrigens auch diese Frage, mir fällt gerade auf, ich habe eine Anfangsfrage gar nicht von dir beantwortet. Ich kam nach Island und ich wollte eigentlich immer nach Island, das war wahnsinnig teuer, und an dem Tag, als ich das erste Mal nach Island kam, war ich muss mal überlegen, ich glaube, ich war 18 oder 20 Mal in dem Jahr schon über das Land drüber geflogen, immer zwischen San Francisco und Köln pendelnd. Und ich war immer sehr aufgeregt, wenn Island kam. Ich bin eh eine am Fenstersitzerin beim Fliegen, und ich liebte immer diese Schneeflecken von oben und wusste immer, nein, das muss ich noch sehen, dann kann ich schlafen auf meinen 18-Stunden-Flügen nach San Francisco. Oder ich habe auch mal ein Hörspiel geschrieben, weil ich diese Flüge auch immer so liebte und auch noch liebe und gerne fliege. Und dann kam ich nach Island, und das war Liebe auf den ersten Blick. Ich kam im Winter bei minus 22 Grad dahin. Und ich war angestochen, ich war verliebt, auch in die Menschen. Auch heute, ich werde immer auf Isländisch angesprochen, weil alle glauben, ich bin die Isländerin. Also irgendwas muss ich wohl schon, ich habe auch norwegische Vorfahren, vielleicht hat es damit zu tun, aber ich habe, und ich liebe das Land sehr. Also ich, ja, also genau. Und aber dazu muss man sagen, dass eben in Island auch, das ist auch manchmal ein sehr brachialer Humor. Und auch die Sprache übrigens. Die Sprache ist seit 1000 Jahren nicht verändert worden. Die ist sehr, ja, die ist noch so pur und manchmal auch ganz krass. Dieses alte Isländisch, und oben im Norden spricht man das heute auch noch viel klarer. Es gibt nicht wirklich Slangs in Island, wie es das ja manchmal in anderen Ländern gibt, aber tatsächlich muss man sagen, diese isländische Sprache ist relativ rein gehalten worden. Da gibt's wenig. Und die Übersetzen zum Beispiel, ich überlege gerade, es gibt zum Beispiel so krasse Worte, die werden dann auch direkt ins Isländische übersetzt. Ich glaube, dass zum Beispiel Computer in die Kiste Gucker übersetzt heißt. Also solche Geschichten im Isländischen. Das ist schon sehr wild. Die Isländer haben eigentlich das gemacht, was die Franzosen sehr lange versucht haben, dass sie nämlich die französische Sprache von allen Anglizismen befreien. Und auch in Island ist ja, alle sprechen perfektes Englisch, ne? Amerikanisches Englisch, weil es ja auch lange, also gab es ja Truppen auch auf der Insel. Das beschreibe ich ja schon in meinem ersten Buch, wie das kam, dass das so modern geworden ist.
Und hast du aber da gelernt, Anna?
Die isländische Sprache.
Das ist ganz gut, ja. Mhm.
Also ich bin gerade dabei, es zu lernen, weil ich für mein aktuelles Projekt tatsächlich Isländisch sprechen können muss, um wirklich das richtig zu bewerten, was ich da noch die nächsten 2 Jahre unter die Lupe nehmen werde. Mhm. Ich verstehe alles und ich höre mich dann auch immer recht schnell ein, aber es ist eine wahnsinnig schwere Sprache. Und nein, ich spreche es noch nicht. Meine Freunde in Island sind schon auf der Suche nach einem Lover oder einer Loverin von mir mit dem Argument, dann geht's schneller. Und ich glaube tatsächlich, dass über die Liebe man ja wirklich die Sprache viel, viel schneller lernt. Das kann ich aus meiner Erfahrung auch sagen.
Und ich habe Belletristik studiert und von einem
kannst du das nochmal sagen? Das habe ich akustisch.
Ich habe Slavistik studiert.
Okay.
Ja. Genau. Und bei mir ging es ehrlich gesagt ähnlich. Das, was du beschreibst, ist dieses, man landet da und verliebt sich in das Land und in die Leute. Das hatte ich tatsächlich in St. Petersburg. Also, ich habe auch mehrere Jahre gelebt und hatte wirklich dieses, ich stand da einmal an so einer Stelle und habe gedacht, hier möchte ich sterben. Ne? So dieses
Thema,
was man dort als Slavistikstudentin. Und dann
auch so eine schwere Sprache, ne? Russisch ist ja total schwer.
Genau, also bei mir war aber die Sprache dann zuerst, bevor ich hingefahren bin, weil ich das studiert habe. Aber also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie hatte ich jetzt gerade den Schlenker? Ach so, genau, weil du sagtest mit der Liebe. Es gab tatsächlich von einer Freundin einen Professor, nicht mein eigener, aber der sagt immer, Russisch lernen Sie nur im Bett. So nach dem Motto, ne, verlieben Sie sich erstmal richtig, sonst
genau, kann man nicht. Ja, und also
in meinem Fall. Ja.
Ja, und tatsächlich ist es so, bei mir kommt, glaube ich, beglückenderweise hinzu, dass ich über eine Isländerin nach Island fand und ich habe von Anfang an immer nur mit Isländern Zeit verbracht. Es gibt da ja eine sehr große deutsche Community, also es sind viele Menschen wandern nach wie vor auch aus nach Island, aus Deutschland, weil sie zum Beispiel sagen, ich habe jetzt jemanden interviewt neulich und die sagte, na, ich bin auch hier hingegangen, weil ich als Frau einfach viel mehr Rente kriege später, weil hier ja alle einzahlen und die Frauen gleich viel Geld verdienen, übrigens ja auch die Alleinerziehenden. Du bist als Alleinerziehende ja auch zum Beispiel in Island überhaupt nicht sozial geächtet, sondern du wirst unterstützt. Auch Studenten kriegen ja viel mehr BAföG, wenn sie schon Kinder haben. Also Eltern sind ja 20, 22 in Island. Das ist ja überhaupt nichts Ungewöhnliches. Und dadurch, dass aber eben alle arbeiten und alle das volle Geld verdienen, kriegst du sehr viel mehr Rente dort. Und natürlich macht das was mit dir, wenn du in ein Land kommst, wo die Geschlechtergerechtigkeit so groß ist. Also wo Männer sagen, natürlich bin ich Feminist, ja. Aber ich habe wenig Zeit immer, also klar treffe ich die gelegentlich auch und habe das öfter auch schon jetzt erlebt, dass Leute, die meine Bücher lesen, dann dahin gegangen sind und dann treffe ich die auf irgendeinem Empfang in Reykjavik und die sagen, weißt du noch damals in Berlin und jetzt arbeite ich hier bei einem der größten Biomedizin ist zum Beispiel ein Riesenbusiness in Island oder es gibt eine Frau, die ist Orthopädietechnikerin, die jetzt nach Island ging und da freue ich mich total, weil die lernte Island über mein erstes Buch kennen und reiste dann dahin und so. Und das macht natürlich was mit dir. Und ich habe schon manchmal ein bisschen das Gefühl, ich komme so ein bisschen in die Steinzeit zurück. Ne? Also in Island gilt es zum Beispiel als unmännlich, wenn du dein Kind nicht in den Kindergarten bringst als Mann. Das führt dazu, dass ich habe noch nie eine Frau gesehen, die ihr Kind zum Kindergarten bringt. Das machen da die Männer. Ja, und natürlich ist der fast 24/7 rund um Kinderbetreuung und du kannst in Ruhe arbeiten. Und natürlich studierst du an der Uni, an der Háskóla in Reykjavik und hast natürlich auch als Student den Studentenkindergarten, ja. Wo übrigens auch viele junge Männer, darüber schreibe ich eben ja auch gerade im aktuellen Buch, wo dann junge Männer hingehen und sagen, ich bin eigentlich IT-Techniker, aber ich finde, es gehört dazu, ein Jahr im Kindergarten zu arbeiten. Also du hast auch viele männliche Kindergärtner. Ich habe einen Japanologen kennengelernt, der gesagt hat, es ist doch wichtig, dass die Kinder das ganze Leben und nicht nur Frauen kennenlernen im Kindergarten. Und es ist auch sehr hip übrigens für junge Männer, eine Zeit Kindergärtner zu sein in Island. Und natürlich ist die Gemeinschaft nicht sehr groß. Das heißt, die brauchen auch jeden. Aber es gibt gerade wieder einen riesen Einwanderungsboom dahin. Ja. Aber dadurch, dass ich viel mit Isländern und Isländerinnen zusammen bin, höre ich natürlich immer nur Isländisch. Ja. Meine beste Freundin dort habe ich bei meiner ersten Lesung kennengelernt, die nach der Lesung sagte, danke, ich möchte dir im Namen meines Volkes, das fand ich auch sehr irre, im Namen des Volkes war jemand anders, da sagte ich so, hi, ja, du sagst ja immer nur den Vornamen in Island, ja. Hi, ich bin Edda, mein Volk dankt dir nach meiner ersten Lesung. Ich so, hi, ich bin Anne. Und dann stellte sich aber raus, sie war die Staatssekretärin im Außenministerium und hatte das durchaus ernst gemeint, weil sie sagten, haben wir nicht mehr, also wir hätten diesen Frauen viel mehr danken sollen, die als Deutsche hierher kamen und ja wieder erwarten, alle in Island blieben und dann zum Beispiel eine bestimmte Form des Gärtnerns dahin gebracht haben oder bestimmte Gemüse, die man in Island nicht kannte, ganze Kochbücher schrieben und ja viel isländischer wurden als die Isländerinnen und Isländer. Und da lernte ich meine beste Freundin kennen, Sigga, die auch das Vorwort in meinem aktuellen Buch geschrieben hat. Die ist Philosophieprofessorin in Reykjavik. Und Sigridur Þorgeirsdóttir. Und Sigga hat in Berlin studiert und spricht sehr gut Deutsch. Und ja, wir haben einfach, ich verdanke eigentlich auch meinem ersten Buch diese wunderbare Freundschaft. Das, und dann dadurch bin ich natürlich oft dabei, wenn die nur untereinander Isländisch sprechen. Ne? Das heißt, ich kenne auch diesen brachialen Humor. Und ich habe tatsächlich von Anfang an mir immer angewöhnt, ich war ja auch, bin ja auch viel allein. Manchmal mache ich Recherchen. Bei der letzten Reise wusste keiner meiner Freunde, dass ich da bin, weil ich mich heimlich mit jemandem treffen musste, von dem niemand erfahren sollte, dass ich mich mit ihm treffe. Übrigens nicht liebesmäßig, sondern rein professionell. ich gehe immer alleine, sowieso gehe ich ständig ins Kino dort und auch immer ins Theater und in Konzerte. Und dann lernst du natürlich. Und übrigens kleiner Tipp für alle Island-Fans, die sagen, ich will da ein bisschen günstiger sein. Es gibt in der Harpa, im berühmten, schönen, von Ólafur Eliasson gestalteten Konzerthaus direkt am Fjord, das ja alle kennen in Reykjavik, umsonst Mittagskonzerte, in die man gehen kann. Das ist toll, weil da trifft man übrigens auch eigentlich keine Touristen, sondern vor allem trifft man dort Isländerinnen und Isländer. Gerne auch mal Rentner, die sagen, ach ja, ist ja so. Und das ist toll, die Künstler machen das als Probe. Und du hast aber Wahnsinnskonzerte dort mittags. Und das ist eine ganz andere Energie. Es gibt auch viele Businessleute, die gehen in ihrer Mittagspause dann mal eben ins Konzert.
Mhm. Also das, ich würde sofort nächste Woche mit dir dahin fahren am liebsten, Anne. Das, du beschreibst das so fantastisch. Ich hoffe, ihr habt auch alle Freude daran.
Ja, ich möchte noch mal kurz...
Island-Fans jetzt gewonnen.
Ja, also mir ist noch mal wichtig zu sagen, das ist die eine Seite. Und es gibt eben wirklich dieses sehr raue Wetter. Und es gibt dieses sehr raue, harte Leben in Island. Und bis in die 70er Jahre hinein, 1970er Jahre, waren Fjorde nicht zugänglich, sondern nur mit dem Islandpferd oder mit dem Boot. Da wurden tatsächlich, es gibt ein Porträt in der aktuellen Fassung von Pfauenfische Fjorde, da ist Jarmila Hermannsdottir hier drin, die nämlich beschreibt, wie sie in den 70er Jahren als mobile Köchin mit den Typen unterwegs war, die die Straßen gebaut haben. Bis dahin gab es keine Straßen. Und du hast wirklich früher noch diese alten Bauern, die da nie rauskamen, getroffen. Ja. Und dementsprechend ist aber tatsächlich das alte Island, das auch Hallgrímur in 60 Kilo Sonnenschein beschreibt, das handelt wirklich von einer sehr kargen, brachialen, und auch heftigen Zeit, in der die Menschen in dieser Dunkelheit, die haben mit einer Kuh im selben Raum geschlafen, übrigens ja auch die ganzen Familien haben in einem Raum in diesen alten Torfhäusern geschlafen, was für einige Deutsche, die ja nur Jobs auf dem Land hatten, die ich im ersten Buch beschrieben habe, völlig schrecklich war. Mit einmal schliefen die mit der Bauersfamilie in einem Raum. Oder Maria hat mir, die dann in Island Maria hieß, hat mir dann erzählt, wie sie dann auf den Hof kam und fragte, wo ist die Toilette? Und dann sagten die, welche Toilette? Wir gehen in den Kuhstall. Ja? Also und dieses Land hat sich ja so wahnsinnig modernisiert. Aber Hallgrímur geht eben zurück ins Jahr 1900, wo das eben noch ganz anders war und wo aber die Leute in dieser harten Zeit auf dem Land ihre Visionen trotzdem hatten und trotzdem ihre, also im Grunde genommen ist das der Weg in die Moderne, der auch beschrieben wird, ja. Es gibt zum Beispiel fliegende Forellen, die in den Schornstein springen in diesem Buch, ja, sowas. Ja. Und er beschreibt auch den Beginn der Heringsfischerei, also als der Handel begonnen hat zu brummen. Und im Grunde genommen geht er, das finde ich daran so toll, mein erstes Buch begann mit der Heringsfischerei, das beginnt nämlich wirklich damit, aber warum haben die Isländer 1949 Jobkräfte fürs Land in Lübeck gesucht. Das entstand, weil in Lübeck die guten Handelskontakte waren durch die reiche Heringsfischerei, denn die kriegten in Lübeck das Salz. Und er geht nochmal einen Weg zurück, einen Schritt zurück und beschreibt genau, wo ging das los, ne? Also, und die Heringe, ja, das ist natürlich, das hat Island reich gemacht, so. Es gibt ja auch, also ich gehe manchmal auf meinen Lesungen, nehme ich auch Filme mit und zeige dann Filme aus der Heringsfischerei, wie die alle die Tonnen füllen mussten. Also die haben wirklich unter hohem Zeitdruck, weil diese Heringsschwärme dann an der Insel vorbeischwimmen, müssen die Fischer möglichst schnell möglichst viel fangen, bevor die weiter nach Schottland abdriften. Und dann haben auch alle Studentinnen sind dann in die Fjorde gegangen und man verdiente immer in der Fischerei, im Fisch sagt man in Island, viel mehr Geld als auf dem Land bei den Bauern. Und dann, es gibt in Pfauenfische Fjorde ein Bild von so einer Frau, da bückt sich ein Mann und steckt der Frau was in den Schuh. Und viele LeserInnen denken, das ist ein ein Heiratsantrag oder sowas. Nein, das ist der Vorarbeiter und der steckt der jungen Arbeiterin einen Coin, eine Münze in den Schuh, weil die haben so schnell die Heringstonnen voll gemacht, dass immer, wenn eine Tonne voll war, kriegte die einen Coin in den Schuh und abends schüttete die den Schuh aus und nach den Münzen wurde sie bezahlt, wie viele Tonnen sie voll gemacht hat. Und wir sprechen von so einer, was ist das, 500-Liter-Tonne, ne? Also Wahnsinn.
Also ich verstehe das, dass die Leute, die deine Bücher lesen, das als Reiseführer auch begreifen, Anne. Auch wenn du darüber erzählst, du bist auch eine wandelnde Reisejournalistin, muss man wirklich sagen.
Ja, ich habe nie als Reisejournalistin gearbeitet, aber ich reise selber so wahnsinnig gern. Und ja, also ich muss dann schon sagen, weil du auch fragtest, also natürlich ist die Analogie zwischen Frauenfische Fjorde und wo die wilden Frauen wohnen, dass wir plötzlich auch beim Malik feststellten, Moment, das nehmen Leute wirklich als Reisebuch. Das lag daran, dass die Bauern an vielen verschiedenen Orten waren und dort Jobkräfte haben wollten aus Deutschland, das erste Buch. Und dann haben wir wirklich überlegt, was wäre denn die isländische Antwort darauf? Und also da haben wir lange überlegt, was könnte das sein? Und das hat Spaß gemacht mit so einem National Geographic, Malik, Pieper. Also da sitzen einfach die ExpertInnen, ja, gendergerecht gesprochen. Und ja, und entsprechend führt dieses Buch ja auch in alle Fjorde. Mir fehlten noch ein bisschen die Ostfjorde und ich habe dann, meine Verlegerin hatte die tolle Idee, ja, aber es gibt doch immer so Kraftorte, Orte, wo die sich verbinden mit den Wesenheiten. Also jeder hat wirklich so einen wichtigen Ort, jeder Isländer, jede Isländerin und die sprechen da aber nicht drüber. Und dann, also dachte ich, ja, träume weiter, meine liebe Verlegerin. Also wie wäre das denn, sagte Bettina Feldwig, wenn wir uns jetzt, also das wäre doch super, wenn die ihre Kraftorte, wenn wir die dann noch reinbringen. Und dann sagte ich, das kann ich gerne versuchen, aber da werden wir scheitern, das wird niemand machen. Und sie haben alle ihre Kraftorte mir genannt, die wir mit GPS-Daten tatsächlich so, dass du die anfahren kannst, auch im Buch haben. Also ja, insofern ein Reisebuch. Mir fehlten dann die Ostfjorde und dann habe ich ja das Kapitel über die Schlafforscherin gemacht. Also die Apnoe-Masken und die Schlafforschung ist ja mit in Island entstanden. Und da hat mir die Schlafforscherin gesagt, dass ihr Kraftort in den Ostfjorden ist, weil da wächst eine bestimmte, sehr vitaminhaltige Beere, die im Winter die Körper so gut versorgt. Ja, also die Insel liefert auch dein Überleben. Ja.
Also, dass du dir diese ganzen Namen und Details auch alles merken kannst, ich wirklich hohen Respekt, Anne.
Danke, aber ist das nicht Teil meines Berufes? Wenn ich das nicht könnte, müsste ich doch nicht schreiben.
Das ist schwierig auch zu merken, ne? Die ganzen Ortsnamen und Personennamen finde ich ja sehr respektabel. Und du sprichst es aus, als würdest du seit Jahren schon Isländisch sprechen.
Ja, ich habe früh daran gearbeitet, weil in meinen ersten Lesungen fand ich schnell heraus, wo die Island-Fans sitzen. Die kicherten nämlich immer, wenn ich mal Worte nicht gut ausgesprochen habe. Das hat sich zum Glück sehr geändert. Aber ja, also ja, es gibt ja auch in Deutschland, also lange, wir haben ja seit Jahrhunderten eine Verbindung zwischen Island und Deutschland. Viele IsländerInnen, die in Deutschland studiert haben. Und es gibt ja gerade unter deutschen Geologen eine Riesenbatterie von Fans, die, es gibt auch eine ganz berühmte, unter Geologen, aber nur eine ganz berühmte Geologin, die einen ganz wichtigen Vulkankrater in Island entdeckt hat, wo ich dachte, scheiße, die hat jetzt, sorry, da soll man nicht sagen in solchen Podcasts, aber die habe ich dann tatsächlich mal am Rande in meinem Roman, ich glaube in Nordbräute kommt die am Rande vor. Da wollte ich ihr wenigstens nochmal ein heimliches kleines Andenken geben. Ja, ja, genau.
Ja. Aber jetzt nochmal hier zu dem 60 Kilo Sonnenschein. Ich wollte gerade nochmal die Rahmendaten sagen.
Ja.
25 Euro gebunden, ganz neu erschienen, auch 2020, glaube ich, bei Klett-Cotta, ne?
Ist das genau, richtig? 2018 in Island erschienen schon und ich glaube, Heiko de Myhrs neues Buch müsste jetzt auch rauskommen, entweder jetzt oder nächstes Jahr, ja.
Genau,
und ich. Der ist auch wahnsinnig produktiv übrigens, also man kann auch bei anderen Büchern von ihm anfangen, also der ist ein extrem produktiver Mensch und der lebt das auch, das finde ich so toll.
Und ich habe noch ein blaues. Wir haben nämlich, glaube ich, jetzt wirklich hier schon 2 Stunden uns unterhalten.
Oh, wow. Und Zoom hat uns nicht rausgeschmissen. Das ist ja schon mal.
Rausgeschmissen, Wahnsinn. Ich habe noch ein blaues. Und das ist, glaube ich, auch was total für dich, weil du ja vorhin berichtet hast, dass du gerne Tagebuch schreibst. Das ist nämlich das Buch der Tagebücher. Und das ist, ich würde sagen, ein Ganzjahres-Adventskalender. Also für alle die, die jetzt traurig sind, dass der Januar so grau ist. Heute ist ausnahmsweise hier über dem Rheinland mal Sonne, aber die ganze Zeit war es unfassbar unfassbar grau. Und für alle, die denken, ach, es war so schön der Weihnachtszeit und man hatte wenigstens so ein bisschen Weihnachtsgedöns und Adventskalender, der kann jetzt direkt weiterlesen mit dem Buch der Tagebücher, herausgegeben von Rainer Wieland, der auch ganz großartige Bücher macht, muss man sagen. Vor ein, zwei Jahren ist erschienen auch ein Buch über das Briefeschreiben. Wie heißt das nochmal? Wenn du mir schreib mir oder ich sterbe. Genau, schreiben Sie mir oder ich sterbe, hieß das. Glaube ich, auch auf der Bestsellerliste, also jedenfalls sehr gut besprochen. Und das hier über die Tagebücher heißt, stand spät auf, legte mich aber dann wieder hin.
Moment, so heißt das Buch? Das ist der Titel des Buches?
Der Titel ist, stand spät auf, legte mich aber dann wieder hin. Ich habe jetzt tatsächlich noch nicht rausgefunden, von wem dieses Zitat stammt. Ich tippe auf Virginia Woolf oder Dorothy Parker, von der es ja diesen Ausspruch gibt, noch ein Martini und oder ich lieg unterm Gastgeber.
Also das klingt für mich nach Vita Sackville-West eher. Also da sind wir schon bei Virginia Woolf. Aber ja, aber genau, also sag mir unbedingt hinterher, von wem das ist. Das möchte ich gerne wissen. Ja,
ja, also das habe ich tatsächlich auch. Ich habe es nicht rausgefunden. Durch das Jahr mit dem Buch der Tagebücher. Und da sind auch wieder drin Hannah Arendt, da schließt sich der Kreis, Anne Frank, Alexander von Humboldt, Thomas Mann.
Ah, jetzt verstehe ich. Das heißt, das sind Auszüge aus Tagebüchern anderer?
Genau, aus Tagebüchern anderer. Okay. Rainer Wieland ist der Herausgeber, erschien bei Piper auch.
Okay.
Und ist tatsächlich sehr schön gemacht in so einem Türkis. Und es sind tatsächlich eifrige Tagebuchschreiber aus 5 oder 6 Jahrhunderten da drin. Also das geht ganz weit zurück und ist dann immer datiert 1. Januar, 2. Januar, also von Neujahr bis Silvester. Und man kann dann quasi immer nachlesen, ne? Wir könnten jetzt schauen, was ist denn heute da so passiert bei den Tagebuchschreibern. Und es ist so ein bisschen, da schließt sich auch wieder der Kreis, so ähnlich wie bei den Essays der Schriftstellerin. Es ist so persönlich wie allgemeingültig und auf einmal ist ja auch die große Weltachse da drin. Es wird ja auch geschrieben von Krieg und was alles so passiert ist in der Zeit. Das finde ich daran ganz wunderbar und lädt tatsächlich vielleicht auch selber ein zum Tagebuchschreiben. Ich selber schreibe nicht so gern Tagebuch, aber ich lese.
Jetzt wollte ich dich gerade fragen, ob du Tagebuch schreibst. Ich schreibe seit ich 5 bin. Also mit 5 habe ich gezeichnet, aber ich kann an meinen Zeichnungen noch genau, also ich weiß genau, welche Geschichte da drin ist. Ich schreibe wirklich mein ganzes Leben Tagebuch. Ja. Und das ist unglaublich verrückt. Ich habe erst vor 2 Jahren angefangen, wieder in alte Tagebücher zu gucken und war echt geflasht. Alte Liebesbriefe. Oh mein Gott, Sie hatten ja recht. Aber Tagebuchschreiben ist so wichtig, weil das ja auch was mit uns macht. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass es ein Buch von Elisabeth Mardorff ist. Das ist eine sehr tolle Psychologin, die ja über das, was mit uns passiert, psychologisch beim Tagebuchschreiben sich sehr befasst hat. Also es ist eine Anthologie mit Tagebuchauszügen. Also.
Ja, genau, mit Tagebuchauszügen. Ganz unterschiedlichste. Von ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten über die Jahrhunderte hinweg, aber immer zu dem Tag steht es dann drin. Also man kann es tatsächlich, man kann es natürlich auch selektiv lesen, man kann es aber auch kalenderartig lesen und es trägt einen durch das ganze Jahr. Herausgeber Rainer Wieland, bei Piper erschienen, 40 €, hat auch fast 700 Seiten, ist also auch so ein dickes. Ich habe mich jetzt gesteigert von Erich Kästner, das war das dünnste bis jetzt hier zu diesem dicken. Anne, jetzt habe ich nur noch 2 Mini-Kategorien und zwar einmal und schönster dieser eine wunderbare Satz. Aber ich glaube, Bücherort haben wir eigentlich jetzt schon, sind wir total in diesem Island-Feeling von dir jetzt drin.
Also, entschuldige, wenn ich dir hier ins Wort fiel, Usche, aber ne, also tatsächlich der Bücherort für mich ist Island und ist auch Reykjavik. Und auch natürlich alle anderen Orte. Die Buchhandlungen sind in Island die Adern des Lebens. Buchhandel ist so wichtig und man muss ja wirklich sagen, also Weihnachten bekommst du Schokolade und Bücher. Statistisch bekommst du 7 Bücher geschenkt zu Weihnachten. Und ich war zwischen den Jahren viel in Island, auch im großen Familienverband, wo du diskutierst, isst und immer wieder ins Bett gehst und wirklich über Wochen irgendwann bist du so weit, dass du nur auch selber nur noch in der Schlafanzughose an den Tisch gehst. Du steigst immer an anderen Orten, Stellen der Diskussion wieder ein. Das ist ein sehr debattierfreudiges Land. Ja, im Hotpot wird ja auch tierisch viel debattiert dort über Politik und so. Und tatsächlich ist auch das Sprechen über Lesen ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das war mein 2. Winter in Island. Ja, es muss der 2. gewesen sein. Hatte ich schrecklichen Liebeskummer und bin tatsächlich ein paar Wochen in Reykjavik gewesen, mitten im Winter in einer Hütte, in einer Hinterhofhütte. Und meine Freunde sagten alle, boah, du gibst es dir ja mal wieder voll Siegel. Und was aber so toll war, ich war null allein dort, denn ich bin natürlich auch immer ausgegangen. Also einmal habe ich tatsächlich die Stromversorgung der Hütte versenkt und da war es stockdunkel. Das war ganz schlimm, weil es wird ja nur eine halbe Stunde, dämmert es ein bisschen im Winter, es bleibt ja dunkel. Aber die Menschen sind ja das Besondere und die Liebe untereinander der Menschen. Wenn du alleine in einen Pub gehst, in eine Kneipe in Island, du bleibst nicht lange allein. Es ist auch wirklich dieses Inseldenken. Also übrigens, Philosophie heißt ja auch übersetzt in Island Weltwissen. Man hat dort gelebt und man saß dort auf dieser abgerockten, unwirtlichen Insel im Nordatlantik. Aber man sagte immer bei denen, die anlegten, wo kommst du her? Was isst man da? Wie sieht das aus? Und das ist immer noch die tiefste Mentalität der Isländer. Die Buchläden haben bis 12 Uhr abends auf. Das ist ein Ort der Debatte. Du gehst in den Buchladen, klar, kaufst du auch Bücher? Und es wird dort kein Alkohol ausgeschenkt, weil die keine Lizenz haben, sonst wird es da wahrscheinlich auch nur drunter und drüber gehen. Aber du gehst in den Buchladen, weil du entweder willst du allein sein und schreiben. Ich schreibe dort auch immer in Buchläden, in den Cafés der Buchläden. Mhm. Es ist unglaublich inspirierend. Ja, und also das Buch hat eine viel größere Bedeutung als hier. Und ich habe ja ein paar Jahre gebraucht, bis ich erstmal richtig realisiert habe, dass ich sowas wie isländischer Adel wohl, also aus isländischer Sicht bin ich Adel, was hier voll anders ist. Also ich habe immer gesagt, ich komme ja von einem mittelständischen Bauernhof. Meine Oma hatte noch einen Kolonialwarenladen auf dem Hof im Tecklenburger Land. Und ich habe oft gedacht, auch wie ich in die Welt gezogen bin, wie ich schon als sehr kleines Kind schreckliches Fernweh hatte. Das musste aus einem anderen Leben kommen. Und ich habe mich so weit von diesem Hof entfernt, wie man es sich fast gar nicht vorstellen kann, ja, so. Und trotzdem, in Island ist Landleben so wichtig und so berühmt und so toll und alle sagen, aber alles kommt ja aus der Landwirtschaft. Da bin ich als eine Schriftstellerin, die von einem Bauernhof kommt, quasi Adel. Und das fand ich eine irre Erfahrung. Ja, ich muss ja sagen, selbst ich habe ja ganz lange Zeit gebraucht, bis ich mal gemerkt habe, mir war das ja selber nicht klar, dass ich ja auch übers Land schreibe, obwohl ich ja der Meinung war, hey, ich bin ja habe in London und San Francisco und Leipzig und Köln gelebt, haha. Und plötzlich schreibe ich über Bauernhöfe, ja, das ist doch verrückt, ja. Und ich habe ganz lange gebraucht und habe mich da auch nie groß drum gekümmert, dass die Landfrauen mich entdeckten. Und das fand ich lustig. Ich bin seit Jahren eine heimliche Leserin des Landwirtschaftlichen Wochenblatts. Ja. So, ich kaufe immer, wenn ich auf dem Hof bin, so auf den ich oft zurückfahre, kaufe ich immer, wenn ich nochmal in Lattbergen auf die Autobahn fahre, kaufe ich mir an der letzten Tankstelle das Landwirtschaftliche Wochenblatt und entweder eine sehr schicke, entweder die Vogue oder Architectural Digest, und das sagt, glaube ich, alles über mich. Dazwischen bin ich, und dann lese ich auch gerne nochmal, wie die Treckerpreise und die Schweinepreise sind, und finde das toll. Aber ja, die Landfrauen laden mich natürlich viel ein und Menschen vom Land, aber ich habe da mich nie groß drum gekümmert. Mich fragte neulich eine PR-Frau aus dem schriftstellerischen Business, so aus dem Verlagsbusiness, boah, Frau Siegel, wie haben Sie das denn geschafft? Und ich so, die haben mich irgendwann gefunden. Ich habe auch tatsächlich einen anderen Film, wenn ich auf Lesungen gehe, habe ich einen anderen Film für die Landbevölkerung, wo ich ganz lustige, ich war mal im Nationalen Filmarchiv, und da habe ich so ganz lustige Filmsequenzen vom Landleben in Island in den 40er und 50er Jahren, wo es noch keine Landmaschinen gab, wo sich zum Beispiel ein Bauer ein Heukatapult gebaut hat, weil es nicht genug Kräfte gab, die dort geholfen haben. Ja. Und das kann man aber wirklich nur Menschen vom Land zeigen, die lachen auch immer natürlich an ganz anderen Stellen. Also ja,
Island, ja, ist auf jeden Fall dein Bücherort.
Ja. Und übrigens, ich schreibe dort auch manchmal, obwohl ich das gar nicht plane. Also ich habe wirklich meinen ersten Roman, habe ich in Island ganz, ganz oben im Norden, in Öxarfjörður. Also das ist wirklich, da habe ich auf einem Bauernhof meinen Roman zu Ende geschrieben, wo du anderthalb Stunden vorher siehst, wer zu Besuch kommt. Du siehst da auch, also es ist die Gegend, wo die Amerikaner die Mondlandung geübt haben. Ja. Das sagt, glaube ich, alles. Ne? Und in Island haben wir ja jeden Tag, ich glaube, 80 Erdbeben. Da ist alles in Bewegung. Und mich wundert nicht, dass da so viele Menschen malen, komponieren und schreiben. Denn das macht auch was mit dir, dass alles immer in Bewegung und im Fluss ist. Und ja, auch mein liebster Schreibort nach wie vor. Ja.
Das hört sich ganz großartig an. Ich würde jetzt schließen mit einem letzten Satz. Du hast den Ort vorgestellt, ich nehme den Satz. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir haben so ganz viele Funken gesprüht und Netze ausgeworfen und Fäden gesponnen und alle möglichen Querverbindungen sind auch wieder so zurückgeschossen. Das Tagebuchschreiben, was ich gar nicht wusste von dir, ist dann in den Titel aufgegangen. Das Briefeschreiben, Hannah Arendt mit ihrem aktiven Leben, diese ganzen aktiven Menschen, die du auch beschrieben hast, die Menschen, Liebe, die Bücherliebe, das alles eint uns sehr und bestimmt auch ganz viele, die jetzt zuhören. Und ich würde jetzt schließen mit diesem einen wunderbaren Satz, und zwar ist das von Erich Kästner aus dem Buch, was ich vorgestellt habe, die 13 Monate aus dem Juni-Gedicht, die letzte Strophe. Und die passt, glaube ich, ideal jetzt auch so ein bisschen zu ganz vielen Dingen, die wir angesprochen haben. Am letzten Tische streiten sich ein Heide und ein Frommer, ob es Wunder oder keine gibt. Und nächstens wird es Sommer. Jetzt wird es erstmal bald Frühling, das hoffen wir sehr. Ein Hauch von Sonne scheint schon hier auf unsere Computer. Wir hoffen bei euch auch. Lasst euch mit Sonne durchströmen, lest ganz viele Bücher. Anne, ich danke dir ganz, ganz dolle. Du hast uns Island als ein Land der Wunder, wie du auch sagtest vorhin, beschrieben. Du bist selber ganz wundervoll. Und ich danke dir für dieses sehr schöne, etwas lange, aber ich hoffe für euch total amüsante und aufschlussreiche und genauso sprühende Gespräch wie für mich.
Hab vielen Dank. Sehr gerne. Ja, wir bleiben ja noch mindestens 5 Stunden unter alles gesagt.
Genau. Und lass Zeit, und gute Reise nach Island.
Ja, danke schön. Ja, okay. Danke dir auch.
Tschüss, vielen Dank.
Tschüss.